Ja, auch ich darf euch recht herzlich begrüßen. Ich freue mich, dass ich hier sein darf und darf mich bedanken, dass ihr mich eingeladen habt. Samuel hat gebeten, ich möge zu Beginn ein paar Takte zu mir sagen, auch so ein bisschen was zur Situation. Also ich hätte es sonst nicht gemacht, aber er hat mich darum gebeten und das will ich gerne tun. Also beginnen mit dem Unwesentlichen, mit meiner Person und dann kommen wir gleich zum Vortrag. Friede mit Gott zum Wesentlichen. Ja, Olaf Latzel mein Name. Ich bin 47 Jahre alt. Bin vom Beruf Pfarrer, bin jetzt 7 Jahre in Bremen in einer Kirchengemeinde Pastor, war vorher 10 Jahre im Siegerland, also einmal über den Berg rüber hier, so Luftlinie 50 Kilometer, dort in der Gemeinde Pfarrer gewesen. Davor war ich 2,5 Jahre Vikar in der Gegend von Marburg. Davor war ich 2 Jahre beim Jugendamt in Frankfurt, habe davor mein Studium absolviert in Marburg und davor ganz normal meine Schullaufbahn hinter mich gebracht, hier Grundschule, Gymnasium. Ich bin verheiratet, habe eine Tochter und einen ganz tollen Dackel, natürlich auch eine tolle Tochter halt nicht, aber auch einen ganz tollen Hund. Ich bin mit knapp 15 zum lebendigen Glauben an Jesus Christus gekommen halt habe nach meiner Bekehrung dann sofort in der Gemeinde mitgearbeitet, bin in den Hausgeist gegangen, habe Jungschar mitgemacht halt und habe dann 2 Jahre später eine klare Berufung ins Pfarramt erfahren. Das war eine Sache, die mir nicht so große Freudigkeit bereitet hat. Also ich hätte gerne was anderes gemacht. Mein Wunsch war immer, ich wollte gerne Soldat werden. Aber Gott hat da ganz klar gesprochen und hat das ganz klar auch so geführt und gezeigt halt. Und dann bin ich diesen Weg angetreten halt und der hat mich dann durch viele, viele, viele tolle und wunderbare Dinge geführt und Samuel hat gesagt, ich soll ein bisschen was zu sagen. Ich denke, die meisten haben das vielleicht mitgekriegt, halt auch in den letzten 8 Wochen oder 6 Wochen. Das war natürlich dann nochmal so der Höhepunkt von ganz vielem halt. Also wie du so als kleiner, unbedeutender Pastor auf einmal so im Mittelpunkt von vielen Dingen gerätst halt, dass da der Landtag in Bremen da eine Stunde über dich und deine Predigt debattiert, dass da alle Zeitungen Land auf, Land abschreiben halt, nicht über die Dinge, die man gesagt hat, die für uns nichts Schlimmes sind, nicht? Also zu sagen, Jesus ist der einzigste und wahre Gott halt, nicht? Es gibt keinen anderen Weg zum lebendigen Gott halt als allein über Jesus Christus. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben halt. Alles andere, was sich an Göttern anbietet, das ist nicht richtig halt, nicht? Und das habe ich in dieser einen Predigt auch in aller Schärfe halt auch dann nochmal klar gemacht, auch dass wir uns als Christen davon zu distanzieren und zu trennen haben. Und da hat es natürlich dann richtig gerauscht, nicht nur im Blätterwald, sondern dass sich dann Großteil der Pfarrerkollegen in der Bremisch-Evangelischen Landeskirche von meiner Lehre, die vermeintlich Hass säen würde, losgesagt haben halt nicht. Da hat es große Demonstrationen gegeben, Aufruf hier, der Mann darf nicht mehr Mitglied in der Kirche sein, der muss rausgeschmissen werden, die Gemeinde muss rausgeschmissen werden, weil eben da die dem auch noch den Rücken stärkt. Ja, und da ist ganz vieles passiert, viel Widerstand, aber auch ganz viel wirklich auch Tolles, was man wirklich erfahren durfte halt. Also ich habe über 5000 E-Mails bekommen in den letzten 6 Wochen halt, Unmengen an Briefen. Die Predigten, die wir immer ins Internet einstellen, die sind runtergeladen worden. Also das ist der Wahnsinn. Und das ist natürlich etwas, wo man sich als Pastor darüber freuen kann. Und ich will das gar nicht weiter ausdehnen, was ich sagen möchte, weil einige eben auch schon gefragt haben, ja, wie geht's dir denn? Wie hast du das alles ausgehalten? Wie ist denn das so gelaufen halt nicht? Also Predigt unter Polizeischutz und all so ein Krempel, was da alles abgegangen ist. Also ich kann da nur sagen, wir haben einen großen Gott in Jesus Christus. Wir haben wirklich einen ganz großen Heiland, der wirklich seine Verheißungen wahrmacht. Und wenn ihr wollt, könnt ihr einfach mal schauen, so wenn ihr hineingeht in die Zeit, als das ganz besonders intensiv war. So, das ging so los am 27., 28. Januar. Da müsst ihr einfach mal Losung und Lehrtext lesen. Und da kann ich nur sagen halt, also die hat der Herr nur für mich geschenkt. Die Wochenpsalme, die da waren, halt nicht immer von ganz viel Zuspruch. Und das durfte ich wirklich erfahren und erleben bei all dem Widerstand, der gekommen ist und bei vielen Dingen, die wirklich auch intensiv waren, dass wirklich Gott immer wieder getröstet hat, dass Gott wirklich im Wort ganz viel Auferbauung gegeben hat, ganz viel Schutz gegeben hat. Und das war für mich auch nochmal nicht eine neue Erfahrung, aber eine tiefe Erfahrung, dass ich mich gerade auch in diesen, wie gesagt, jetzt nicht einfachen Zeiten wirklich einfach auch werfen konnte ins Wort. Ich sage das mal so bildlich, ihr versteht, was ich meine, dass man sich geborgen wissen darf in dem, was der Herr sagt. Wenn der sagt, fürchte dich nicht, dass man das einfach annehmen kann. Wie ein kleines Kind, wenn der Papa sagt, ist alles gut, ich kümmere mich um alles, dass man als Dreijähriger sagt, ist alles in Ordnung. Und genau so, das durfte ich erleben. Und das lässt mich auch frohgemut in die Zukunft blicken halt. Also das, wie gesagt, war eine Zeit, die war nicht vergnügungssteuerpflichtig, das sage ich ganz ehrlich. Aber auch eine ganz großartige Zeit mit viel Unterstützung, vielen treuen Brüdern und Schwestern, die einem da wirklich da zur Seite gestanden haben und auch mit vielem, was man erleben durfte, was Wort Gottes tut halt nicht. Aber eben vor allen Dingen ein großer Gott, der einem zur Seite steht, und das war ganz wunderbar. Wir werden jetzt gleich den Vortrag hören. Nach dem Vortrag werde ich dann Fragen zum Vortrag beantworten. Und wenn ihr dann Fragen haben solltet, könnt ihr die gerne auch noch stellen. Halt, da bin ich gerne bereit, die auch zu beantworten. Aber ich will das ja nicht strapazieren. Und Mittelpunkt soll jetzt nicht irgendwie das Geschehen um meine Person sein, sondern das, wozu ihr mich eingeladen habt. Und ihr fangt ja auch so auf niedrigem Niveau an. Nicht erst komme ich halt nicht, drei Vorträge, und dann kommt der große Winrich Schäffbruch. Also da habt ihr einen richtig, richtig guten Mann. Und wenn es heute Abend ein bisschen langweilig wird oder sonst was, sonst nicht so ganz prickelnd ist, tröstet euch. Also das Finale wird hier von einem ganz Großen im Reich Gottes beschieden. Da habt ihr wirklich einen ganz großartigen, wunderbaren Bruder eingeladen. Aber ich freue mich, dass ich ein bisschen öffnen kann, dieses ganze Thema Heiligung. Ich werde heute Abend gar nicht so viel über Heiligung sagen. Das wird morgen intensiver werden in den beiden Vorträgen. Heute will ich mich wirklich so mit dem Thema beschäftigen, was hier gegeben ist, was aber auch viel mit Heiligung zu tun hat. Denn wir müssen Friede mit Gott haben, damit wir überhaupt in diesen Prozess der Heiligung hineinkommen können. Das ist etwas ganz Grundlegendes, was wir jetzt hören werden halt. Und ja, freue mich über diesen Vortrag. Ihr habt mir dieses Thema gegeben. Gutes Thema, wirklich Friede mit Gott. Und auch wenn es ein Vortrag ist, ich habe diesen Vortrag unter ein Wort gestellt. Ich habe euch da ja so Zettel gegeben. Also dann habt ihr alle so die wesentlichen Punkte meiner drei Vorträge schon mal vorliegen halt nicht. Da muss jetzt niemand Wesentliches mitschreiben, aber da kann er sich dann so ein bisschen drauf konzentrieren. Und ich habe diesen Vortrag gestellt unter ein Wort unseres Heilandes Jesus Christus, der da kommt, kurz nach seiner Auferstehung zu seinen Jüngern halt nicht, die da im Verborgenen sind, die sich ja zurückgezogen haben, und er kommt durch die verschlossene Tür und er sagt zu ihnen: Friede sei mit euch, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Friede sei mit euch, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Ich möchte gerne mit euch beten. Lieber Herr Heiland, wir wollen dir Dank sagen, dass wir uns jetzt mit diesem Thema beschäftigen dürfen, dass wir hören können, Herr, über das, was es heißt, Friede zu haben, Friede vor dir, mit dir, was auch heißt, wenn wir im Frieden mit dir stehen, was das dann bedeutet für unser Leben, Herr. Aber Herr, all das, was ich mir überlegt habe, all das, was wir hören werden, es wird dann nur auf fruchtbarem Boden fallen, wenn du diesem Vortrag auch deinen Segen schenkst. Und darum wollen wir dich bitten, nicht nur für diesen Vortrag, sondern für alles, was kommen wird, an diesem Wochenende noch einmal, Herr, segne du es. Segne du selber, reden und hören, deines Wortes, deiner Lehre, an uns allen. Amen.
Amen.
Der Friede mit Gott. Ich habe vier Punkte. Und am zweiten singen wir dann nochmal ein Lied oder hören ein Lied. Und dann wisst ihr auch so ein bisschen halt, wenn es ganz langweilig wird, nicht so mal bei Punkt 4 angekommen sind, dann dauert es nicht mehr ganz so lange halt, nicht? Also vier Punkte über den Frieden mit Gott. Erster Punkt, der Friede Gottes ist etwas anderes als der menschliche Friede. Der zweite Punkt, der Friede Gottes wird dem zuteil, der unter dem Blut Jesu steht. Der dritte Punkt, zum Frieden Gottes wird man berufen. Und der vierte Punkt, zum Frieden Gottes sollen wir als Botschafter Jesu einladen. Der erste Punkt. Der Friede Gottes ist etwas anderes als der menschliche Friede. Das ist etwas ganz, 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 ganz Wichtiges, dass wir das unterscheiden. Ich sage euch gleich auch noch warum, weil das in der Kirche häufig nicht unterschieden wird. Dass ganz viele Leute das ineinander mengen. Der Friede mit Gott ist etwas anderes als der Friede zwischen Menschen. Das ist nicht mal eine eigene Idee, das ist das, was die Bibel lehrt. Ich habe euch so ein Wort mitgebracht. Johannes 14, Vers 27, da sagt Jesus: Den Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch, nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt. Also hier macht der Heiland ganz klar deutlich, hier gibt es zwei unterschiedliche Arten von Frieden. Der Frieden zwischen Gott und den Menschen, das Vertikale, und das Horizontale, der Friede zwischen den Menschen halt. Das ist auch wichtig, wenn das Wort, über das ich hier vorangesetzt habe, halt nicht, wenn man das mal so näher bedenkt. Also Jesus kommt zu denen und sagt, Friede sei mit euch. Der lebendige Gott kommt zu den Jüngern und sagt, Friede sei mit euch. Dann ist da Friede. Die Männer, die da zusammengesessen haben, die haben Frieden. Aber wenn man ihr Leben betrachtet, dann weiß man, dass das überhaupt gar nicht friedlich war. Also die Jungs, die da zusammen waren, Petrus, verfolgt worden, am Ende seines Lebens wurde er in Rom gekreuzigt, kopfüber. Jakobus, verfolgt worden, sein Leben wurde enthauptet. Bartimäus wurde verfolgt, geschlagen, am Ende seines Lebens wurde bei lebendigem Leibe gehäutet. Philippus wird gesteinigt. Der andere Jakobus wird erschlagen. Simon, der andere Simon, wird zersägt am Ende seines Lebens. Thaddäus enthauptet. Andreas, der Bruder von Petrus, der wird breit gekreuzigt, deshalb heißt es auch Andreaskreuz. Thaddäus wird enthauptet, Matthäus verbrannt. Und Thomas, der jetzt nicht dabei ist, der Ungläubige, der wird am Ende seines Lebens mit der Lanze durchbohrt. Der einzigste Jünger, der nicht das Martyrium erlitten hat, ist der Evangelist Johannes. Von dem wissen wir es zumindest nicht, aber der war auch in der Verbannung. Auch der hat viel Verfolgung erleben müssen. Also diese Männer, zu denen Jesus hier kommt und sagt zu ihnen, Friede sei mit euch, haben in ihrem irdischen Leben alles andere erlebt als Frieden. Die haben Verfolgung erlebt, Gefängnis erlebt und sind schließlich alle, bis auf Johannes den Evangelisten, alle dem Märtyrer tot gestorben. Da kann man doch eigentlich nicht von Frieden sprechen. Jetzt könnte man ja böswillig sein und sagen, der Jesus sagt hier, Friede sei mit euch, aber die haben genau das Gegenteil bekommen. Das würde nur derjenige sagen, der nicht weiß, dass es einen Unterschied in der Bibel gibt zwischen dem Frieden mit Gott, denn von dem spricht Jesus hier, Friede sei mit euch. Das ist auch der Friede, von dem Paulus spricht. Jeden Brief beginnt er halt nicht. Römer, Korinther, Galater, Epheser, Philippa, Thessaloniker, könnt ihr alle gucken halt nicht. Gnade sei mit euch und Friede, nicht Gnade und Friede, von dem, der da kommt, der da war, nicht von Jesus Christus. Der Friede, nicht den immer wieder angesprochen wird. Dieser Friede von Gott ist etwas anderes als der Friede zwischen den Menschen. Das ist ganz, 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 ganz wichtig. Friede mit den Menschen hast du nicht, wenn du Friede mit Gott in dieser Welt hast. Dann wirst du in dieser Welt verfolgt werden. Vor allen Dingen, wenn du, da kommen wir im vierten Punkt zu lebst, dann wirklich diesen Frieden als Botschafter weitergibst, dann hast du Unfrieden. Hast du Frieden mit Gott und gibst ihn weiter, hast du Unfrieden. Und dieser Frieden mit Gott ist zu unterscheiden zwischen dem Frieden zwischen den Menschen. Das ist etwas ganz anderes. Der Friede zwischen den Menschen ist etwas ganz anderes. Übrigens ist eine Utopie. Friede zwischen den Menschen wird es, bis Jesus Christus wiederkommt, nie geben. Die Menschen versuchen das. Das ist das große, hehre Ziel, Frieden zwischen den Menschen zu schaffen. Aber das ist etwas, was niemals funktionieren kann. Das große, hehre Ziel, was schon die Griechen hatten halt, nicht? Da haben die Philosophen, die großen antiken Philosophen gesagt halt, nicht? Ziel unseres Zusammenlebens muss das glückliche, friedvolle Zusammensein der Menschen im Wohlstand sein. Alte Ideen, die heute ganz modern sind. Die Römer sagten, Pax Romana, das kennt ihr vielleicht, wenn ihr Latein hattet. Pax Romana, Pax ist der Friede, nicht? Der Friede der Römer, nicht? Das ist ein geklärtes Rechtsverhältnis zwischen zwei Parteien. Wenn die ein Land überfielen, dann haben die erst militärisch besetzt und dann machten die mit denen klare Verträge, ne? Dass die immer gesagt haben, wir klären unsere Verhältnisse. Wir machen Frieden. Das ist denen ganz wichtig gewesen. Deshalb haben die so lange Bestand gehabt, nicht? Weil die viel Wert darauf legten, dass ihre Rechtsverhältnisse geklärt sind. Der große Philosoph Immanuel Kant halt, nicht? Wenn ihr euch mal was Gutes tun wollt, lest mal ein paar Bücher von dem. Der hat ein Buch geschrieben zum ewigen Frieden. Zum ewigen Frieden. Da sagt er halt, nicht? Die Menschen müssten nur vernunftgeleitete Entscheidungen treffen, die zu Gerechtigkeit und Frieden unter den Völkern und Nationen führen. Das sind ganz viele Ideen, die eingeflossen sind in unser heutiges Denken. Wie wichtig der Frieden ist. Also wenn ihr zum Beispiel die Charta der UNO lest, in der Präambel halt, nicht? Da steht das drin, wie wichtig der Frieden ist zwischen den Menschen. Und wenn ihr heute irgendwann in ein Einkaufszentrum geht, nicht, da kauft ihr das Möbelstück nicht mehr danach, ob es Leder hat oder Kunststoff, irgendwelchen Bezug, nicht, da kommt irgend so ein Feng Shui-Berater und erklärt euch nicht, wie ihr da im Frieden, im Einklang mit all den Schwingungen lebt, nicht. Also Frieden ist ein ganz großes Thema, Frieden zwischen den Menschen, die erklären euch auch dann auch nicht so nach dem Motto, wenn du deine Möbel im Wohnzimmer nicht richtig hinstellst, nicht, da kannst du keine friedvolle Ehe führen halt, nicht. Aber bitte, ich will euch eins sagen, egal was Politiker was versuchen, egal was irgendwelche Möbelberater versuchen, irgendwelche Feng Shui-Leute halt, nicht? Du wirst in dieser Welt keinen Frieden haben. Bis Jesus wiederkommt, gibt's keinen Frieden, denn wir leben in einer gefallenen Welt. Wir leben in einer gefallenen Welt, wo Frieden zwischen den Menschen nicht möglich ist. Wenn der Heiland wiederkommt, dann wird Frieden sein, aber auch nur für diejenigen, die unter seinem Blut stehen. Die anderen, die gehen dann ins ewige Gericht. Aber bis dahin ist kein Friede möglich. Auch letztlich bei uns nicht. bin ja nun Pfarrer, bin Seelsorger. So, und wenn du 20 Jahre im Geschäft bist und wenn morgen ein Chef hochkommt, der kann dann von über 50 Jahren im Geschäft lesen, der wird euch nichts anderes sagen, halt nicht. Da wunderst du dich über nichts mehr, auch in der Gemeinde. Also sowohl in der gläubigen Gemeinde gibt es Unfrieden, wie auch in gläubigen Ehen. Das ist Teil meines Berufes. Ich habe nicht nur eine Gemeinde zu betreuen, wo ich predige und mache ab und zu irgendwelche Bibelvorträge oder Evangelisationen. Nein, ich habe auch viel mit Seelsorge zu tun. Und leider, leider, leider auch mit Christen, die verheiratet sind und die kriegen ihre Ehe nicht auf die Reihe. Die sind mit großen hehren Zielen gestartet. Und die haben gedacht, naja, wir sind doch alle im Frieden mit dem Heiland. Da muss es doch auch zwischen uns laufen halt. Aber das ist ein Irrglaube, weil zwischen Menschen besteht kein Frieden. Und da ist Frieden nicht möglich. Wenn du eine glückliche Ehe führst, da kannst du die Hände falten und dem Heiland danken. Aber das ist nicht der Normalfall. Der Normalfall ist die Feindschaft zwischen Mann und Frau. Da würde ich ja sagen, was ist das denn für ein schlimmes Wort, was der Pastor Latzel sagt? Kein schlimmes Wort von Pastor Latzel, müsst ihr nachlesen. Als die ersten Menschen vertrieben werden aus dem Paradies, Adam und Eva, da sagt Gott genau das zum Adam. Ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und deiner Frau. Und solange diese Welt nicht erlöst ist, und wir leben in einer nicht erlösten, gefallenen Welt, die nicht so ist, wie Gott das möchte. Deshalb gibt es auch Leid in dieser Welt. Nicht, weil mich die Leute immer sagen, diese Frage, warum gibt es denn Leid in der Welt? Ja, weil das nicht die Welt ist, die Gott möchte für uns. Ne? Der hat ganz anderes für uns vorgehabt. Das hier ist die gefallene Welt, die, so heißt es im Römerbrief, Gott dahingegeben hat. Und deshalb ist hier kein Friede möglich. Deshalb gibt es die Streitereien in den Gemeinden. Deshalb wird sich so häufig auch in den gläubigen Gemeinden gefetzt. Deshalb gibt es auch die Streitigkeiten in Familien und Ehen. Leider. Weil wir in einer Welt leben, wo Frieden nicht möglich wird. Und ich bin ja jetzt ein bisschen der Lebensältere hier, werde bald 50 halt, nicht? Ihr die Jüngeren, ich garantiere euch das, solange ihr leben werdet, und wenn ihr noch in 70 Jahren lebt, werdet ihr sehen, es wird nie Frieden geben in dieser Welt. Alle Politiker versuchen, Frieden zu schaffen halt, nicht? Das klappt nicht. Es hat Anfang des letzten Jahrhunderts so eine Bewegung gegeben, die hat man Kulturprotestantismus genannt. Also mit den Entdeckungen, die Menschen machten halt, nicht? Auf einmal Auto fahren, Zug fahren, jetzt konnten die auf einmal fliegen halt, nicht? Und in der Medizin gab es so Fortschritte, nicht so zwischen 1880 bis 1910. Dann haben die gedacht, wir entwickeln uns immer weiter. Und all das, was so hinter uns liegt, wenn Menschen sich totschlagen und sowas, das ist alles erledigt. Wir entwickeln eine Gesellschaft, die irgendwann perfekt ist, nicht Turmbau zu Babel, nicht? Wir machen eine perfekte Gesellschaft, friedliche Gesellschaft. Alle leben in Frieden miteinander zusammen halt, nicht? Und dann, patsch, kam der Erste Weltkrieg, 1914 halt, nicht? Das war ein Desaster, auf einmal erkannten, wie die sich gegen sich totgeschlagen haben, nicht? Die Franzosen mit den Deutschen, die Deutschen mit den Russen halt, nicht? Und die Österreicher mit den Italienern. Furchtbares Gemetzel. Was das demaskiert hatte, auch die Theologie, die hatte fleißig mitgemacht, nicht? Die hat dann über 100 Jahre erzählt, wir werden immer besser, die Menschen entwickeln sich, nicht? Gott brauchen wir nicht mehr. Wir machen das schon alles, nicht? Der Mensch alleine, nicht? Der schafft den Frieden. Und das ist genau mittlerweile wieder in der Kirche dran. Da machen ganz viele Pfarrer, die machen nur Friedensarbeit. Nur Friedensarbeit. Zwischen den Menschen. Da gibt's nur noch diese horizontale Ebene. Da versucht man nur sein Gutmenschtum zu leben. Einsatz für die Flüchtlinge, die aus Syrien kommen. Das ist nicht falsch, gar kein Thema, das versteht mich nicht. Nicht Einsatz für eine gute Umweltpolitik und all so ein Krempel. Nur noch Frieden zwischen den Menschen halt, nicht? Damit alles gut geht, damit diese Gesellschaft funktioniert. Aber das wird nicht funktionieren. Menschen können das nicht machen, das sind ihre Turmbauten. Das funktioniert nicht. Und dieser Friede hat nichts zu tun mit dem Frieden, der von Gott kommt. Und der Auftrag, den wir als Christen haben, ist zuerst der Friede, der von Gott kommt, den Menschen zu bringen. Das andere ist sekundär. Dass wir das dann weitergeben, dass wir gute Nachbarn sind, dass wir hilfsbereit sind, dass wir die Last des anderen tragen, das ist sekundär. Zuerst muss der Friede mit Gott klar sein. Den Frieden mit Menschen kriegen wir auch dann nicht hin, wenn wir den Frieden mit Gott klar haben. Das liegt daran, dass wir auch immer Sünder bleiben. Das ist das Problem in dieser gefallenen Welt halt, nicht? Aber es ist wichtig, dass wir diese beiden Dinge voneinander trennen. Und ihr werdet das immer wieder erleben, auch wenn ihr in euren Gemeinden seid halt, nicht, wo klar verkündigt wird, ihr dann vielleicht aber irgendwo noch Anschluss an eine Kirchengemeinde habt und ihr denkt, oh meine Güte, was macht denn der eigentlich für eine Arbeit halt, nicht, der Pastor? Da wird es ganz häufig daran hängen, dass dieser Pastor vermeintlich nur noch auf dieser Ebene Arbeit zwischen den Menschen, Frieden zwischen den Menschen, aber nicht mehr Friede mit Gott. Der Friede mit Gott, das ist das Erste und Wichtigste, ist ganz, ganz wichtig, ist etwas anderes als der menschliche Friede. Jetzt komme ich zum Zweiten. Der Friede mit Gott ist notwendig, weil dieser Gott im Zorn mit der Welt lebt. Dieser Gott ist stinkesauer auf diese Welt. Dieser Gott lebt, müsst ihr nachlesen, Römer 5, Vers 10 steht das halt, in Feindschaft mit dieser gefallenen Welt. Damit will er nichts mehr zu tun haben. Und trotzdem, obwohl diese Welt ihn total enttäuscht hat und er zornig über diese Welt ist, hat er es sich das Beste kosten lassen, was er hat, nämlich seinen eingeborenen Sohn. Den hat er in diese Welt gesandt, damit wir Frieden haben mit ihm. Ich habe euch da ein Wort mitgebracht zu diesem zweiten Punkt dieses Vortrages. Der Friede Gottes, also dieser Friede, der Friede zwischen den Menschen ist nicht möglich, aber der Friede mit Gott ist möglich, aber nur dem, der unter dem Blute Jesu steht. Kolosser 1, Vers 20 lesen wir, es hat Gott wohlgefallen, dass in Jesus alle Fülle wohnen sollte und er durch ihn alles mit ihm versöhnte, es sei auf Erden oder im Himmel, indem er Friede machte durch sein Blut am Kreuz. Gott lebt in Feindschaft mit dieser Welt. Gott lebt in Feindschaft mit dieser Welt um der Gottlosigkeit der Menschen, weil sie seine Gesetze nicht halten und wegen der Ungerechtigkeit unter den Menschen. Deshalb lebt Gott in Feindschaft mit dieser Welt und er ist zornig auf diese Welt. Das sagen die Leute, das darf man doch nicht predigen halt, nicht? Hassprediger, nicht? Das ist ja so ein Etikett, was sie mir jetzt aufgeklebt haben. Hassprediger, Pastor Latzl, nicht? So Dinge darf man nicht sagen, das ist verboten, nicht? Das passt nicht in den lieben Gott, den wir uns gezimmert haben, nicht? Also hier diese ganzen Theologen, die da diese Stuhlkreistheologie verfolgen halt, nicht? Hauptsache bei uns ist alles in Ordnung halt, nicht? Da haben wir auch nur den lieben Gott, nicht? Den können wir gebrauchen, wie wir wollen. Und ob dieser Gott nun der Gott Jesus Christus ist oder ob das Allah ist oder irgendwie Buddha, spielt gar keine Rolle. Hauptsache ist der liebe Gott, den wir zu unseren Dingen missbrauchen können. Aber es ist nicht der liebe Gott. Den Begriff liebe Gott gibt es in der Bibel gar nicht. Gott ist der Gott der Liebe. Das ist ein Aspekt. Aber Gott ist eben auch ein Gott des Zornes. Beides. Das muss man ganz klar haben. Da sagen die Leute, das darf man nicht. Ich sage, das darf man nicht. Sage ich, Leute, das steht so in der Bibel. Das steht so in der Bibel drin. Da müsst ihr mal lesen. Also beispielsweise Johannes 3, kennen wir alle dieses Wort, nicht? Also hat Gott die Welt geliebt, Johannes 3, 16, nicht? Dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die verloren sind, gerettet werden. Aber in Johannes 3, 31 heißt es dann ganz klar, wer an diesen Sohn glaubt, der das ewige Leben, wer bei diesem Sohn nicht gehorsam ist, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm. Der Zorn Gottes bleibt über ihm. Hast du Jesus nicht, bleibt der Zorn Gottes über ihm. Und wer nicht weiß, dass es den Zorn Gottes gibt, dem bitte ich nur eins zu lesen, Offenbarung 15 und 16. Das ist nämlich das, was am Ende der Zeiten passiert, wenn Gott seine Engel ruft und sagt denen, und jetzt schüttet ihr meine Zornesschalen aus, über dieser Welt. Das ist das, was Gott machen wird mit dieser Welt. Der hat so einen Zorn und sein Zorn sammelt sich, das sagt dieses Bild der Offenbarung, in diesen Zornesschalen, dass er eines Tages, wenn die voll sind am Ende der Zeiten, diese Zornesschalen ausgießen lässt. Ich lese euch mal zwei, drei Stellen davor. Und eine der vier Gestalten gab den sieben Engel sieben goldene Schalen voll vom Zorn Gottes, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und ich hörte eine große Stimme aus dem Tempel, die sprach zu ihm, geht hin und gießt aus die Schalen des Zornes Gottes auf die Erde. Und das erste ist dann ein böses, schlimmes Geschwür, das alle die bekommen, die das Bild des Tieres angebetet haben halt, nicht? Beim zweiten ist es so, nicht, dass das ganze Wasser zu Blut wird halt, nicht? Ein anderer schüttet das aus, diese Zornesschale halt, nicht? Da wird ein Großteil der Menschen versenkt mit Feuer. Ein anderer gießt eine Zornesschale aus, nicht? Dann beißen sich die Menschen die Zungen vor Schmerzen kaputt, die Gott gelästert haben. Das sind grausame Bilder. Da ist alles, was ihr euch im schlimmsten Horrorfilm vorstellen könnt. Kindergeburtstag gegen das, was Gott tut. In seinem Zorn, den er über diese Welt hat. Aber Gott sei Dank, geht der Zorn an denen vorbei, die unter seinem Blut stehen. Das ist die Botschaft der Bibel. Wenn du unter dem Blut des Kreuzes Jesu Christi stehst, dann hast du nichts zu tun mit dem Zorn Gottes, sondern dann hast du Friede mit Gott. Dann hast du Friede mit Gott. Wie es hier heißt halt nicht, dann hat er Friede mit ihnen gemacht durch das Blut am Kreuz. Übrigens, das ist eine ganz alte Botschaft der Bibel. Ihr kennt alle die Geschichte vom Auszug aus Ägypten. Und da haben die Ägypter auch mit diesem Gott gespielt. Immer wieder, Mose gekommen, hat zum Pharao gesagt, nur lass sie mal kommen. Er hat gesagt, ja, geht schon. Und dann kommen all diese Plagen halt nicht. Blut zu Wasser, Frösche, Viehpest, Viehblattern, alles Mögliche halt nicht. Und irgendwann ist auch da der Zorn Gottes so, dass er es ausgießt. Und dann sagt er, und jetzt werde ich alle Erstgeburt töten. Alles. Unschuldige Kinder, die Erstgeborenen. Alle. Und er sagt, alle bis auf diejenigen, die hingehen und das Passahlamm geschlachtet haben. Und dann heißt es in der Bibel, die müssen hingehen und müssen die Israeliten an ihre Türpfosten und an die Schwelle müssen sie das Blut schmieren. Das muss unter dem Blut des Lammes stehen. Und überall da, wo das Blut des Lammes ist, da geht der Racheengel vorbei. Aber wo kein Blut ist, bei den damals in Ägypten, da dringt der Racheengel ein und tötet alles, was Erstgeburt ist. Alles. Knallhart. Das ist der Zorn Gottes. Das ist nicht so der liebe Gott, nicht so nach dem Motto, der irgendwie wie so ein alter, sabbernder, greiser Patriarch irgendwo im Himmel sitzt und dreht so ein Däumchen und naja, ist doch nicht schlimm, was du machst. Nein, vor Gott wird jedes Wort, jedes falsche Wort, das wir sagen, zu Gericht gebracht. Und wir müssen uns für alles verantworten, wenn wir nicht unter dem Blut der Jesu Christi stehen. Das ist ganz wichtig. Vor dem Zorn Gottes rettet nur das Blut des Heilandes, wirklich nur das Blut unseres Herrn Jesus Christus halt nicht. Das ist ganz, 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 ganz wichtig. Ohne Blutvergießen, so heißt es in der Bibel im Hebräerbrief, Hebräer 9, ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung der Schuld. Im Alten Bund war das so, im Alten Bund, also im Alten Testament, da musste, damit Menschen Frieden hat mit Gott, damit sein Zorn gestillt ist, da musste geschlachtet werden. Da wurden stellvertretend Tiere geschlachtet, Stiere, Lämmer, Tauben. Und das war in Jerusalem im Tempel, man muss das so deutlich sagen, nicht irgendwie so ein toller heiliger Ort, wie wir uns das vorstellen, sondern das hat eher in der Metzgerei, im Schlachthof gegolten. Wenn die hohen Festtage waren, da sind da aber hunderte, aber tausende Tiere geschlachtet worden. Und das Blut, das ist ja beim Schächten so, in der jüdischen Religion, da muss das ganze Blut ausfließen halt, als Zeichnis. Und es musste stellvertretend Blut vergossen werden. Und da sind kubikliterweise Blut vergossen worden im Tempel. Da wurde geschlachtet und Blut vergossen, damit eben die Schuld gesühnt ist. Und die Priester, auch wenn die sich entsühnen mussten halt nicht, da mussten sie sich zuschmieren, nicht am Fuß, am Haupt halt nicht, damit sie entsühnt waren. Das ging nicht ohne Blutvergießen. Das war im Alten Bund so und so ist es auch im Neuen Bund. Nur im Neuen Bund, bei Jesus ist es eben so, dass wir nicht mit Tiere töten müssen, sondern dass sich Gott, und das ist der Wahnwitz, dass Gott sich selber zum Opfertier gemacht hat. Als Jesus kommt, sagt Johannes Täufer, dies ist das Lamm Gottes, das ist das Lamm Gottes. Und er meint ja genau diesen Opferbegriff, nicht? Das ist das Lamm Gottes. Jesus ist das Opferlamm. Und so wie die Menschen im Alten Bund das Blut des Heilandes Jesu Christi braucht, das Blut der Tiere braucht, so brauchen wir das Blut des Heilandes Jesus Christus halt, nicht? Das sagt die Bibel immer und immer und immer wieder. Schon im Alten Testament wird das verheißen. Wir werden jetzt, wir sind ja in der Passionszeit, nicht? Da werden wir nochmal diese messianischen Weissagungen auch auf die Passion Jesu lesen. Jesaja 53 heißt es, weissagend auf den Gottesknecht, die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt. Das sagt Jesaja schon 700 Jahre bevor Jesus kommt, durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir haben Frieden, weil er das Blut vergossen hat halt. Oder in 1. Petrus 1 heißt es, denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid von eurem nichtigen Wandel nach der Väter Weise. Dann kommt es, sondern mit dem teuren Blut Jesu Christi als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Dadurch sind wir erlöst. Übrigens, das ist was ganz Wichtiges, über das Blut Jesu Christi zu sprechen. Das Blut Jesu ist ein ganz wichtiges Thema. Das kann ich immer wieder verfolgen, dass das leider in den letzten 50 Jahren in den Verkündigungen, gerade bei uns in der evangelischen Kirche, immer weniger geworden ist, nicht? Da wird aber so vieles gesprochen halt, nicht? Aber nicht über das Zentrale, das Blut des Heilandes halt, nicht? Wir gehen auf Karfreitag zu halt, nicht? Das Blut des Heilandes ist etwas ganz Wichtiges halt, nicht? Darunter müssen wir stehen. Um das nochmal deutlich zu machen. Ihr habt Friede mit Gott. Ihr habt Friede mit Gott. Und nicht durch Gold oder Silber, wie das hier der Petrusbrief sagt. Nicht durch eure eigene Leistung, weil ihr euren Zehnten gebt oder weil ihr in der Gemeinde mitarbeitet. Nicht durch eure guten Werke. Ihr habt Friede mit Gott. Nicht durch irgendeine kirchliche Tradition, nicht durch eine christliche Konfession und durch keine menschliche Religion. Ihr habt Frieden mit Gott alleine nur durch das Blut unseres Heilandes Jesus Christus halt, nicht? Dadurch wird Frieden mit den Menschen gemacht. Das ist ganz, 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 ganz wichtig. Und wer das nicht hat, der ist verloren für Zeit und Ewigkeit. Punkt. Da gibt es keine Ausnahmen. Das sagt die Bibel ganz knallhart. Das ist ganz, ganz wichtig. Friede mit Gott gibt es nur durch das Blut mit Jesus Christus. Deshalb heißt auch der Ort, wo Jesus gekreuzigt ist, nicht Jerusalem, 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 nicht dieses Wort, dieses hebräische Wort, heißt Gründung des Friedens. Gründung des Friedens. Und der Name Jerusalem ist damit auch das Programm, was da abgelaufen ist auf Golgatha. Da ist die Gründung des Friedens. Im ersten Bund war es der Tempel, aber das hat nicht funktioniert. Aber im zweiten Bund ist es das Kreuz. Und dieses Kreuz schenkt uns den Frieden mit Gott. Das Blut, was am Kreuz vergossen ist, das macht alles gut. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Kindergebet kennt, halt nicht von Luise Hensel. Wir mussten das als Kinder früher auswendig lernen, halt nicht. Das hat uns dann unsere Mutter immer aufsagen lassen, halt nicht. Müde bin ich, geh zur Ruhe, schließe meine Augen zu. Vater, lass die Augen dein über meinem Bettlein sein. Hab ich Unrecht heute getan, sieh es lieber Gott nicht an. Und jetzt kommt es in diesem Kindergebet. Deine Gnad und Christi Blut machen allen Schaden gut. Ganz kleines Kindergebet. Aber alle Theologie nicht, ganz genau drin nicht. Deine Gnade und Christi Blut machen allen Schaden gut. Und damit kommen wir in den Frieden mit Gott. Nochmal, das waren die ersten beiden Punkte. Erstens, der menschliche Friede ist etwas anders als der göttliche Friede. Und das zweite, wenn du unter dem Blute Jesu Christi stehst, dann hast du Frieden mit Gott. Dann hast du Frieden mit Gott. Und das ist was ganz Großartiges. Da komme ich jetzt im dritten und vierten zu. Die ersten beiden, die waren so ein bisschen, um euch das nochmal klar zu machen. Aber jetzt singen wir erstmal ein Lied. Also die ersten beiden Punkte waren ein bisschen kürzer. Die waren noch ein bisschen ernster. Jetzt kommen wir zu dem freudigeren. Also der erste Punkt zum Frieden, der Friede Gottes ist etwas anders als der menschliche Friede. Und das zweite, der Friede Gottes wird dem zuteil, der unter dem Blut des Heilandes Jesu steht. Und zu diesem Frieden, dann sind wir beim dritten Punkt, wird man berufen. Da wird man berufen. Das ist nichts, wozu man sich selber entscheidet. Das hat zwar auch was damit zu tun, aber wenn die Berufung nicht kommt, kannst du machen, was du willst, hast du keine Möglichkeit. Zum Friede Gottes wirst du berufen. Kolosser 3 steht's: Der Friede Christi, zu dem auch ihr berufen seid in einem Leibe, der regiere in euren Herzen. Die sind berufen. Die Männer, denen Jesus hier den Frieden zuspricht, ich habe ja dieses Wort Johannes 20 vorweggesetzt, das sind Berufene. Dass Jesus ganz klar durch Galiläa gegangen hat, gesagt, du, Johannes, du, Petrus, du, Andreas, du, Levi, ihr kommt mit mir mit, folgt mir nach. Berufen. Die Bibel legt ganz viel Wert darauf, das Neue Testament, das zu erinnern, diese Berufungsgeschichten. Die Berufungsgeschichten, auch im Alten Bund war es da, das waren Berufene. Das Volk Israel berufen. Abraham wurde gerufen, nicht aus Chaldea, Ur und Chaldea rauszugehen halt, nicht? Berufen, immer wieder berufen, angesprochen. Mose berufen. Da bist alle berufen, nicht? Die werden berufen. Zachäus hast du gerade, Lukas 19, angesprochen. Da kommt der Heiland runter und sagt, Zachäus, nicht? Das ist ein Wahnsinn in dieser Geschichte, Lukas 19, nicht? Da müssen wir drüber nachdenken, was es heißt, dass Jesus nach Jericho reinkommt und kennt den Typen beim Namen, der da oben drauf sitzt. Ja, das ist so ein Witz, wo er sagt, da muss man, das ist eine ganz tiefe Sache, nicht? Und den beruft er in seine Nachfolge, damit sich in Jericho was ändern kann halt, nicht? Menschen, die unter den Frieden Gottes, die sind berufen. Das ist was ganz Großartiges, diese Berufung. Ich sage aber vorher, bevor ich sage, wie großartig das ist, damit ihr euch nochmal freut über eure Berufung, was das heißt, ne? Dass ihr nicht irgendwann kommt und sagt, also dieses Ich habe mich bekehrt, nicht? Das ist so eine Sache halt, das ist im Prinzip das Falsche, was man sagen kann, nicht? Du bist berufen worden zum Frieden mit Gott. Nicht wir haben uns entschieden, dass wir Christen werden. Das kommt zwar auch mit, das sage ich nochmal. Aber das Entscheidende ist die Berufung Gottes. Vor Grundlegung der Welt, bevor die Welt geschaffen wurde, hat Gott entschieden, dass du, dass ihr hier seid. Er hat euch berufen in die Nachfolge. Das war seine Entscheidung. Könnt ihr nachlesen, Psalm 139, nicht? Du hast mich schon gesehen, als ich gebildet worden unten in der Erde. Alle Tage waren schon und sind noch in dein Buch geschrieben, noch werden sollten. Alles vorherbestimmt. Alles vorherbestimmt. Das sagt die Bibel ganz deutlich. Das ist die ganz deutliche Botschaft der Bibel. Ganz klar. Wir Menschen sind vorherbestimmt. Auch unsere Berufung ist vorherbestimmt. Ja, das andere ist auch wahr. Das ist der andere Aspekt, den die Bibel auch sagt. Ja, wir müssen uns noch selber entscheiden. Und das sind die beiden Dinge, die beides in der Bibel stehen. Beides. Die Vorherbestimmung, und das ist das Stärkere, aber auch die eigene Entscheidung. Du kannst bei Gott auch Nein sagen. Aber das geht ineinander. Und das Vorherbestimmte ist das Größere. Wir können das als Menschen nicht uns denken, halt nicht. Die Menschen fragen immer, ja, wie ist es denn jetzt, Pastor Latzel, halt nicht? Sind die Menschen vorherbestimmt oder haben sie einen freien Willen? Das fragen sie nicht nur Pastor Latzel, das haben sie zu allen Zeiten gefragt, nicht? Augustin und Pelagius, nicht? Die haben großen Streit geführt, nicht? Ist der Mensch schon frei in seinem Willen oder ist er vorherbestimmt? Augustin, der Kirchenvater, sagt, ganz klar, vorherbestimmt. Luther und Erasmus streiten, sie schreiben beide große Werke halt, nicht? Da schreibt Erasmus, nicht? Der große Denker, nicht? Vom freien Willen halt, nicht? Und Luther entgegnet, vom geknechteten Willen, ist vorherbestimmt. Das ist die biblische Botschaft. Ja, wir können Nein sagen zu diesem Jesus. Und trotzdem sind wir vorherbestimmt. Unser Leben ist vorherbestimmt. Wir sind berufen. Wir sind berufen zum Frieden Gottes. Und das ist auch ganz wichtig, dass euch das klar ist, dass Gott euch berufen hat. Ihr seid ja nicht auf dieser Welt und seid die Herren über euer Leben. Ich bin nicht der Herr über mein Leben halt, nicht? Ich bin ein kleiner, mickriger Sünder, den der große, allmächtige und ewige Gott berufen hat zu seinem Dienst. Und Gott sei Dank, auch da kann ich nur Gott für da sagen, dass ich Ja sagen durfte halt, nicht? Und dass ich jeden Tag wieder neu Ja sagen darf. Dass er mich zu seinem Frieden berufen hat. Dass ich es erkennen konnte. Ich habe den Heiligen Geist bekommen und durfte es erkennen. Wisst ihr, manche Prediger müssen Dienst tun, damit Menschen nicht erkennen. Müsst ihr mal nachlesen bei Jesaja, bei seiner Berufung. Der große Jesaja wird berufen, nicht? Sind keine Boten da, sagt der Herr in der Thronvision, nicht? Wen soll ich senden? Dann sagt Jesaja, sende mich! Das ist dem auch klar in dieser Berufungsgeschichte, dass er unwürdig ist. Ich vergehe vor dir, nicht? Dann hat er ihn berufen und dann kriegt er den Auftrag zur Verkündigung. Geh hin und verkündige ihn, damit sie nicht glauben. Verkündige ihn, damit ihre Ohren verstockt sind. Die durften ab einem gewissen Punkt nicht mehr. Und dann hat der Prediger gepredigt, damit sie verstockt werden. Das ist ein Geheimnis Gottes. Aber das war die Berufung von Jesaja. Der hat nicht gepredigt, um Erweckung zu geben. Das kann Gott auch machen. Das glaubt man ja, dass Gott Erweckung schenken kann. Da braucht er nicht mein Gebet für, da braucht er nicht Pauls Buße für, da braucht er nicht deine Bibellese für. Das macht Gott so. Das macht er aus diesen beiden Mikrofonen. Das macht er aus den Steinen, heißt einmal. Die schreien lauter als alles andere. Er beruft uns, das dürfen wir nie vergessen. Und das ist eine große Gnade. Das ist eine große Gnade, dass ihr dazugehört, dass ihr unter dem Blut des Heilandes Jesus Christus steht. Halleluja. Halleluja. Ich sag nochmal, natürlich kann man sich entfernen. Man kann auch Nein sagen. Und trotzdem bleibt die Berufung das Stärkere. Das kriegen wir nicht zusammen, diese beiden Pole. Ich weiß, wie das ist. Aber das sind die wichtigen Dinge der Bibel halt, nicht? Genauso wie Dreieinigkeit, nicht? Ja, wie ist es denn jetzt? Ist Gott einer oder drei? Wir haben doch einen Gott und trotzdem Vater, Sohn und Heiliger Geist. Ja, wie ist denn das, nicht? Einer oder drei? Ja. Dreieinig geht eben nur bei Gott, weil es nicht dieses dreidimensionale beschränkte Denken ist, wie wir es haben, sondern anders. Und genauso ist es mit Berufung und Vorherbestimmung. Ja, wir müssen noch Ja sagen. Und wir können auch Nein sagen, so wie der verlorene Sohn, der sich aus dem Vaterhaus entfernt. Und trotzdem sind wir berufen zu den Dingen. Das ist was ganz Wichtiges. Wir sind berufen. Und das ist etwas ganz Wichtiges, dass wir uns das klar machen. Berufen. Wichtiger als unsere eigene Entscheidung ist, dass ihr, wenn ihr zu Jesus gehört, dass er in dem Blut Christi steht, dass ihr berufen seid. Und zwar vor Grundlegung der Welt. Hat Gott dich gerufen und das Kreuz. Frag jetzt bloß nicht nach, warum dir und deinem Nachbarn nicht. Du kannst Gott nur danken, kriegst du keine Antwort drauf. Da kannst du nur danken. Und wichtig ist, und deshalb sage ich das so deutlich, dass ihr euch darüber freut. Ihr gehört eine Elite an. Ihr seid Elite. Ihr seid keine besseren Menschen, ob eures Tun und Handelns. Ihr seid, und ich genauso verdorben wie die Welt da draußen von dem, was in uns drin ist. Wir sind verlorene Menschen. Das Einzige, was uns zur Elite macht, dass Gott uns seinen Geist gegeben hat und wir konnten ihn erkennen. Jesus sagt, dass wir Elite sind. Er sagt zu uns, ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid das Licht der Welt. Ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid das Licht der Welt. Die Berufenen sind das. Ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid das Licht der Welt. Weil ihr Friede mit Gott habt. Ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid das Licht der Welt. Und wenn ihr diese Berufung habt, wenn ihr das auch nur im Ansatz verstanden habt, dann seid ihr voll mit Freude. Und das ist ganz wichtig, deshalb mache ich das so wichtig, ihr werdet jetzt vielleicht nicht genau stehen, es geht doch um Heiligung, nicht? Das ist jetzt wichtig für das, was morgen kommt. Das muss erstmal richtig bei euch Klick gemacht haben, damit wir über Heiligung sprechen können. Dass ihr berufen seid, weil ihr unter dem Blut des Heilandes steht. Ihr seid berufen und dass ihr euch da richtig von Herzen drüber freut. Wisst ihr, wenn ihr eine Berufung erfahrt, eine richtige Berufung, nicht? Da freut ihr euch von Herzen. Kumpel von mir, der ist letztes Jahr Juraprofessor geworden. Er hat erst 10 Jahre als Anwalt gearbeitet, hat er gesagt, ja, hab genug Geld verdient halt, nicht? Jetzt mache ich ein bisschen Wissenschaft. Er hat erst promoviert, dann habilitiert, nicht? Und hat er seinen Ruf gekriegt. Jetzt ist er berufen. Der hat sich gefreut, nicht? Der ist berufen worden, nicht? Der Professor, da kannst du nicht einklagen oder kaufen, ist er berufen. Oder stell dir mal vor, wenn er Fußball spielt, nicht? Ich weiß nicht, ob einer von euch, wenn du schon in die Kreisauswahl berufen wirst, nicht? Oh, da freust du dich, nicht? Also wenn die gesehen haben, so B-Jugend, der spielt gut, wirst du Stell mal vor, du wärst irgendwie Profifußballer und dann ruft dich Jogi Löw an und sagt, du, im nächsten Länderspiel bist du dabei, eine Berufung in die Nationalmannschaft. Das ist gepackt. Da freust du dich, egal wie viel Geld du hast. Das ist das Ziel, auf das du zuläufst halt, nicht? Berufung ist was ganz Tolles. Aber Fußballnationalmannschaft oder irgendwie Lehrstuhl an einer deutschen Universität, das ist nichts gegen das, wenn Gott, wenn Jesus einen berufen hat, unter sein Blut, wenn er ihm klargemacht hat, das, was auf Golgatha geschehen ist, das gilt mir. Und mir kann jetzt gar nichts mehr passieren, egal was in dieser Welt kommt, wie hier den Jungs da, nicht, die da dabei gewesen sind, als Jesus gesagt hat, Friede sei mit euch. Ja und, wenn sie uns haupten, wenn sie uns steinigen, wenn sie machen, meine Güte, ich habe Friede mit Gott. Dazu bin ich berufen, Halleluja. Römer 8 heißt es, das lese ich euch da. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Und dann kommt es, dieses schwere Wort, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind, denn die er ausersehen hat, der hat auch vorherbestimmt, dass sie gleich sein sollten im Bild seines Sohnes, damit dieser der Erstgeborene sei, einer unter vielen Brüdern. Die aber hat vorherbestimmt, die hat er auch berufen, die aber berufen hat, die hat er auch gerecht gemacht, die aber gerecht gemacht hat, die hat er auch verherrlicht. Ihr seid Berufene und weil ihr Berufene seid, seid ihr auch verherrlicht. Ihr habt Anteil an der Herrlichkeit Gottes. Wenn ihr in dieser Welt die Augen zumacht, in 50 Jahren, 70 Jahren, keine Ahnung wann, geht's sofort unmittelbar postmortal ab ins himmlische Jerusalem. Da werdet ihr sein mit dem lebendigen Gott. Leute fragen immer, was ist denn, wenn man stirbt, nicht? Das ist leider viel Unkenntnis in der Gemeinde Jesu halt, ne? Da denken manche Leute, da bin ich in einem Totenreich, nicht? Und erst wenn dann Jesus wiederkommt, stehe ich auf. Das ist nur für die, die ohne Jesus sind, die ohne Blut Jesu Christi sind. Die müssen noch ins Gericht, wir haben mit dem Gericht nichts zu tun. Wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben, kommt nicht ins Gericht, sondern ist vom Gericht zum Tod hindurchgedrungen halt, nicht? Sofort unmittelbares Leben, wie der Schächerer am Kreuz. Das heißt, wenn ihr sterbt, seid ihr sofort in der Ewigkeit, habt ihr Gemeinschaft mit Gott. Wenn du das verstanden hast, ich sage das jetzt mit aller Vorsicht, da bist du positiv gesehen selbstmordgefährdet. Glaubt mir, egal wie gut dein Leben hier ist, das ist ein Dreck gegen das, was oben in der was auf euch wartet, ne? Und das kann ich euch aber mit Worten nicht erklären, das kann euch nur der Heilige Geist hineinschreiben, dass euch das erwartet. Glaubt mir, die paar Jährchen hier, das bisschen, was diese Welt zu bieten hat, ist nichts gegen das, was die Herrlichkeit beim Heiland ist, wo ihr sein werdet im himmlischen Jerusalem. Das ist so großartig, das ist total der Wahnsinn. Und dazu seid ihr berufen. Und wenn ihr das nochmal im Ansatz auch nur verstanden habt, dann müsst ihr richtig happy sein. Dann müsst ihr euch richtig freuen. Und das ist ein Grundproblem, was wir in der Christenheit in Deutschland haben. Diese Freudlosigkeit, die ich überall wieder feststelle halt, nicht? Oh, da ist so viel, weißt du, so gedrückte Stimmung. So vieles, wo ich denke, Leute, was ist denn hier los? Nietzsche, den kennt ihr vielleicht. Nietzsche ist einer der größten Religionskritiker gewesen, ganz schlauer Mann. Und ich sage immer, entweder glaube ich an die Bibel, wenn ich an die Bibel nicht glauben würde, dann würde ich alles so machen, wie Nietzsche das geschrieben hat, nicht? Weil der es gecheckt hatte. Ganz schlauer Mann, der auch dann gesagt hat, dann ist die ganze Ethik, die ganze Moraldreck, könnt ihr alles vergessen halt, nicht? Dann müsst ihr anders leben halt. Dieser Nietzsche, der war Pfarrersohn, der hat einmal gesagt, ich würde das ja alles glauben, was in der Bibel steht. Würde ich alles glauben, sofort unterschreiben, würde ich nachleben. Wenn die Christen in ihren Versammlungshäusern und Kirchen alles voller Gelächter hätten. Denn das müsste sein. Wenn das stimmt, was da drin ist, dann müssten die sich nur freuen und dann müssten die anders aussehen. Aber weil die so ein jämmerliches Bild abgeben, ne, kann ich daran nicht glauben. Und da hat er den Finger in die Wunde gelegt halt, ne? Das ist tatsächlich so. Leute, wir haben allen Grund zur Freude. Allen Grund zur Freude. Das kann ich euch leider nicht reinprügeln, so wie ich euch erklären kann, dass 4 mal 4 16 ist. Also da können wir uns hinstellen, da brauche ich 2 Stunden und dann geht hier jeder aus dem Raum raus und wer es noch nicht verstanden hat, der nimmt es dann wirklich als Erkenntnis mit. Das kann ich euch leider nicht erklären, das muss der Heilige Geist machen. Aber das ist wichtig, dass ihr das auch habt, jetzt sind wir gleich beim Thema, oder kommen wir dann morgen zum Thema Heiligung. Das muss der Heilige Geist ganz stark als erstes in euch machen, dass ihr diese Freude habt. Und wenn ihr diese Freude nicht habt, dann seid ihr reparaturbedürftig. Das ist ganz wichtig. Christ ohne Freude ist das Schlimmste, was es gibt. Wenn du wirklich berufen bist, hast den Heiligen Geist und keine Freude, dann stimmt was nicht. Und das ist jetzt nicht meine eigene Theorie, das ist die biblische Lehre. 1. Thessalonicher 5 heißt im Imperativ, also Befehlform, seid allzeit fröhlich. Philipper 4 heißt euch, Freut euch im Herrn alle Wege, freut euch. Und abermals sagt das dann, sage ich, freut euch als Befehl, freut euch, freut euch, freut euch. Johannes 16, euer Herz soll sich freuen und niemand soll eure Freude von euch nehmen. Paulus sagt mal ein ganz wichtiges Wort. Er liegt mit der Gemeinde in Korinth im Clinch. Er hat die Gemeinde gegründet und dann haben die gesagt, der Paulus ist ein ganz schwacher Kandidat, der hat nichts drauf halt nicht, der kann nicht richtig predigen, der ist gar kein Apostel. Und dann schreibt er den zweiten Korintherbrief richtig, da haut er den richtig mal einen vor und sagt, ihr habt wiederum nichts drauf halt und sowas halt nicht. Aber er schreibt zu Beginn ein wichtiges Wort. Er sagt nämlich, als er das alles schreibt, sagt er, nicht, dass wir Herren über euren Glauben sind, sondern wir sind Gehilfen zur Freude. So qualifiziert Paulus das Apostelamt als Gehilfen zur Freude. Wo er sagt, auch wenn ich die korrigieren muss, wenn ich die schimpfen muss, wenn ich die in die Bußzucht nehmen muss, das soll alles nur dem dienen, dass sie zur Freude kommen. Und das muss ganz wichtig sein, denn das Ganze, mit dem wir uns beschäftigen, das ist das Evangelion, das Euangelion, das ist ein griechisches Wort, das heißt wörtlich übersetzt, fröhliche Botschaft, frohe Botschaft. Wenn du das verstanden hast, hey, Jesus ist am Kreuz für mich gestorben, der hat sein Blut vergossen, für den ganzen Mist, den ich mache, ist Gott selber in Jesus Christus gestorben und ich habe ewiges Leben for nothing, nur fürs Glauben. Ich muss keine Kirchensteuer zahlen, ich muss nicht mitarbeiten in der Gemeinde, ich muss nur an diesen Jesus glauben. Halleluja, wenn ich das verstanden habe, da kann ich nur geflasht sein, da kann ich nur fröhlich sein. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass wir das richtig tief im Herzen spüren, wenn wir Christen sind, wenn ihr zu Jesus gehört. Dann muss das sein. Leider ist das so, dass der Widersacher uns immer wieder betrübt. Er möchte nicht, dass wir zu dieser Fröhlichkeit durchdringen. Der häufigste Satz der Bibel lautet, fürchte dich nicht, sei fröhlich im Prinzip, nicht? Und der Widersacher will uns knechten. Und es ist ganz wichtig, dass Christenmenschen, dass die fröhlich sind, dass die ganz fröhlich sind, sonst kannst du allen Dienst, alle Versuche der Heiligung kannst du vergessen. Das ist der Boden, der da sein muss. Du musst richtig verstanden haben, was der Herr für dich getan hat. Und du musst richtig, richtig big time hier in dieser Fröhlichkeit drinstecken halt, nicht ganz tief. Und dann kommt alles andere sowieso von alleine. Und wenn das nicht ist, dann ist das eine Katastrophe. Ich war 10 Jahre bei der Feuerwehr. Und da war es so, ich habe da so Fachberatung Seelsorge gemacht, auch dann so Einsatzkräfte und sowas betreut und sowas. Und wir hatten da in Siegen, das große hauptamtliche Wache, wenn da so ein Angriffstrupp war, also wenn Haus brannte, dann gingen nur Leute ins Haus rein, die sportlich fit waren. Die mussten jedes Jahr da sportliche Fitnesstests machen am Ergometer und dann durch so ein Rauchtümmel und so ein Krempel gehen. Die hatten auch die beste Ausrüstung halt, die es gab halt nicht. Und nur dann, wenn die wirklich körperlich fit waren halt nicht, wenn die Ausrüstung stimmte, dann schickte die der Brandmeister da rein. Wenn da einer gekommen wäre, der hätte das Bein gebrochen gehabt, der hätte abends richtig getrunken, wäre da mit 2 Promille aufgeschlagen und wäre auch in Flipflops und in Shorts gekommen und hätte gesagt, ich will da mal rein die Leute retten. Ja, da hätte der gesagt, nun geht nicht, du kommst da nicht rein, wir können dich da im Angriffstrupp nicht lassen. Und genauso muss es für einen Pfarrer sein in der Gemeinde oder für einen Gemeindeleiter, der muss gucken, wie sind denn meine Leute aufgestellt. Und wenn da einer nicht fröhlich ist, da kann ich den nicht rausschicken und kann den nicht missionieren lassen. Da kann ich auch den nicht hingehen lassen und kann sagen, okay, mach mal die und die Dinge. Sondern da muss ich erstmal für Sorge tragen, dass der wieder in die Lage kommt, damit sein Bein auskuriert, damit er nüchtern ist, damit er seine vernünftige Schutzkleidung hat, damit er ins brennende Haus geht. Denn das, was wir machen, ja, das, was wir machen, ist nichts anderes als so ein wirklicher Kampf mit brennenden Häusern, nicht? Das ist ein Krieg, in dem wir stehen, mit dem Widersacher. Und den können wir nur gewinnen, wenn die Leute wirklich fröhlich sind. Und das Fröhliche ist, wenn der Heilige Geist in uns ist, nicht? Römer 14 heißt es einmal, das Reich Gottes ist Fröhlichkeit im Heiligen Geist. Ja? Die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Fröhlichkeit, Freude, 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 Freude. Das ist eine Frucht des Geistes. Ist der Heilige Geist in dir, bist du fröhlich. Und wenn du nicht fröhlich bist über Jesus Christus, egal was dich betrifft, dann hast du ein Glaubensproblem. Und dann möchte ich dir wirklich Mut machen, dann geh zu deinem Beichtvater, deinem Beichtmutter hin, dann geh zum gestandenen Christen, zu dem du Vertrauen hast. Dann musst du dich zurüsten lassen. Da musst du dich erst wieder wirklich in die Funktion bringen lassen, wie so ein Feuerwehrmann, der eben mit unzureichender Uniform und mit unzureichender körperlicher Gesundung ist. Sonst funktioniert das nicht. Da brauchen wir mit Heiligung nicht mehr anzufangen. Das ist das Erste und Wichtigste, was passieren muss, dass du dieses in dir spürst, dass du diese Fröhlichkeit über deine Berufung hast. Du bist berufen zum Friede Christi. Und das ist was ganz, ganz Wunderbares. Und das ist ganz wichtig, dass du diese Freude richtig, richtig, richtig spürst. Nochmal, das Reich Gottes ist Freude im Heiligen Geist, heißt in Römer 14. Also wenn ich nochmal ein Gemeindehaus baue, kommt das oben drüber als Überschrift. Über Eingangsportal steht das drüber. Ich habe schon mal ein Pfarrhaus bauen dürfen. Da stand dann drauf, das Wort Gottes bleibt in Ewigkeit. Beim Gemeindehaus kommt drüber halt nicht. Das Reich Gottes ist Freude im Heiligen Geist. Das ist ganz wichtig. Wenn wir Reich Gottes Arbeit machen wollen, wenn wir Heiligung haben wollen, dann ist die Freude das Entscheidende. Ganz wichtig. Und glaubt mir, wenn wir fröhlich und freudig sind, dann läuft der Rest von ganz alleine. Von ganz alleine. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gemacht habt, hier eine Arbeit, wo ihr keinen Spaß dran hattet. Ne? Bei uns zu Hause war es früher so, mein Vater, der fuhr immer auf Montage, der fuhr sonntagsabends auf Arbeit, der kam dann freitags wieder und dann brachte der immer Holz mit. Wir hatten noch so Holzöfen. Und dann musste ich das Holz sägen. Und ich habe Holzsägen gehasst. Kann ich bis heute nicht leiden. Eine Säge, furchtbar. Wir hatten noch keine Kreissäge und musste immer alle Stücke so schneiden. Hat immer so 17 Zentimeter, vergesse ich nie, musste ich immer schneiden. Super war es, wenn wir Holz kriegten und ich konnte Holz hacken. Holz hacken mochte ich immer. So Holz hacken, wenn mein Vater kam und sagte, da ist noch mal eine Fuhre, muss Holz hacken. Super, war am nächsten Tag erledigt, weil es Holz hacken macht immer gerne. War ich fröhlich dabei, das war eine super Arbeit, das war auch immer super. Das andere, wenn mein Vater freitags kam, im Freitag nahm er das mit allem. Ah, Arbeit, die du fröhlich tust, die geht dir so von der Hand. Das ist überhaupt gar kein Problem. Und das ist wichtig fürs Reich Gottes, dass wir fröhlich sind. Wenn wir missionarisch sein wollen und wir haben alles so Gesichter, dass die Leute denken, sind wir hier auf einer Beerdigungsfeier oder was? Oder die Leute kommen, die Jesus nicht können, können und sagen, was ist denn hier los? Was haben die denn? Die Jungs, die hier von Jesus den Frieden zugesprochen haben, kurze Zeit später, da machen die richtig Missionsarbeit in Jerusalem. Da geht's richtig zur Sache, richtig Erweckung. Auf einen Schlag mehrere tausend Leute zum Glauben. Das ist der Hohe Rat und die finden das überhaupt nicht gut, ne? Dass diese Sekte da so einen Mist macht, nicht? Und dann holen die erstmal und sagen, jetzt hört mal bloß auf, nicht? Und nicht nur, dass sie denen das verbieten, sondern dann lassen die sie noch geißeln. Also foltern, auspeitschen, zusammenschlagen, damit die es auch verstanden haben. Also die haben nicht nur verbal was mitgegeben, die haben auch gesagt, damit ihr es auch nicht vergesst, damit wir es ernst meinen, jetzt nochmal richtig ein paar Peitschenhiebe. Könnt ihr nachlesen, Apostelgeschichte 4. Und dann heißt es da, und sie gingen fröhlich weg, weil sie für würdig befunden waren, um des Namens Jesus Schmach zu tragen. Da müsst ihr mal vorstellen, also ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr so ein bisschen angefochten werdet, nicht? Ich habe das ja auch hinter mir, so nach dem Motto, da kann man sagen, wie furchtbar die Welt ist und wenn die mich jetzt bei der Kirche rausschmeißen, alles ist mal ganz ohne Flachs, wenn ich Geld unterschlagen hätte oder was weiß ich, eine Konfirmandin angepackt hätte, da müssten wir Probleme machen. Aber wenn ich um Jesu Willen zumindest bei der Kirche rausschmeißen sollte, dann, ja, Halleluja, wunderbar, das ist, da musst du sagen, kannst du nur fröhlich drüber sein, halt. Wenn Gott dich dafür würdig erachtet, nicht sowas zu tragen, wunderbar, anders kannst du es nicht sagen. Fröhlich in allen Dingen, nicht? So sagt die Bibel. Nicht für alles, aber fröhlich in allen Dingen halt, nicht? Das ist ganz wichtig. Das ist der Heilige Geist, der das macht. Und dass du dann erkennen kannst, Mensch, das bisschen Leben hier, das ist doch nichts. Das geht um die Ewigkeit. Ich bin berufen. Ich bin berufen hier für ihn, für seinen Frieden. Das ist was ganz Wunderbares. Ich darf für ihn in dieser Welt Dienst tun. Das ist eine unglaubliche Ehre, dass die da, Entschuldigung, da in Jerusalem zusammengeschlagen worden sind und in die Schnauze geschlagen bekommen haben, halt die Apostel halt für Jesus Christus. Das haben die verstehen können von vor Gott. Da haben die noch gesagt, danke. Mir hat ein Bruder erzählt, ein Inder von einem Bekannten, den er wiederum hatte, der hat in China missioniert. Und hat missioniert, da haben die den 10 Jahre ins Gefängnis gesperrt. 10 Jahre, nur weil er von Jesus weitererzählt hat. Und hat im Gefängnis weiter missioniert halt, nicht? Und nach 4 Jahren haben die gesagt, alles klar, das geht hier nicht so weiter, wir bringen das ganze Gefängnis zum Glauben halt, nicht? Dann haben die gesagt, wir entlassen dich jetzt, das ist besser als das so nach entlassen. Dann hat er gesagt, nö, er hat mich zu 10 Jahren verknackt. Und das steht mir zu, diese 6 Jahre, die will ich um Jesu Willen noch haben halt, nicht? Und dann haben die den rausgeschmissen, dann hat er vor dem Tor weitergestanden, dann haben die den anderen Kanton verbracht halt, nicht? Also Schmach um Jesu Christen, das kannst du aber nur verstehen, wenn du wirklich einen anderen Blick hast, nicht? Auf den Frieden, den du hast mit dem allmächtigen Gott. Weißt du, wenn du vor dem allmächtigen Gott in Frieden leben darfst, dann ist dir alles andere egal, was in dieser Welt passiert. Glaub mir, das ist tatsächlich so. Da kannst du alles loslassen. Dann darfst du dich trotzdem freuen über eine gute Ehefrau und dann darfst du auch, wie gesagt, um eine Beförderung mitnehmen. Gar kein Thema. Aber das andere ist viel wichtiger. Und wenn das andere mal irgendwann wegbricht, ist das auch dann kein Problem, wenn du diesen Frieden mit Gott hast. Aber wirklich als was ganz Echtes, über das du dich freuen kannst, nicht? Das ist was ganz Wunderbares halt, nicht? Das ist was ganz, 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 ganz Tolles. Und das ist wichtig, dass ihr das habt. Diese Freude über und an Jesus Christus. Und bitte prüft euch da selber, ob ihr diese Freude wirklich über eure Berufung habt. Dass das wirklich in euch brennt. Vielleicht habt ihr das ja gehabt, als ihr anfänglich zum Glauben wart, habt ihr so, man spricht dann so von der ersten Liebe, so diese Freudigkeit, und vielleicht ist die kleiner geworden. Wenn die kleiner geworden ist, oder wenn die eingedämpft ist, dann müsst ihr wirklich hin, dann müsst ihr euch neu zurüsten lassen. Paulus sagt, dämpft den Heiligen Geist nicht. Wenn der richtig stark in euch ist, und da sind wir wieder beim Thema Heiligung, nicht? Wenn der richtig in euch knallt, ja, dann habt ihr die Freude. Da seid ihr glückliche Menschen. Und das merkt ihr auch. Das sind dann vollmächtige Christen halt, nicht? Und das wünsche ich euch, dass ihr das habt, nicht? Dass ihr diese Freude über eure Berufung erlebt. Aber eure Berufung, dann komme ich zum nächsten. Eure Berufung heißt eben auch, dass ihr einen Dienst habt. Ihr habt einen Dienst. Ich wiederhole das immer. Jede vierte Predigt spreche ich darüber. Es gibt so vier Fragen, stelle ich den Leuten immer. Also, wenn ihr irgendwann zu mir in die Seelsorge kommt, ich kenne euch nicht, dann werdet ihr bei mir abgecheckt. Erstens, zweitens, drittens, viertens. Und immer wenn schon bei der einen Frage Nein ist, dann weiß ich, brauche ich gar nicht weiter. Meine erste Frage bei den Leuten ist immer, bist du wiedergeboren, ja oder nein? Stehst du schon unter dem Blut Jesu Christi? Hast du schon Frieden mit Gott, ja oder nein? Und wenn Leute Ja sagen, komme ich zur zweiten Frage. Sagen die Nein, kann ich da stehen bleiben, dann kann ich ihnen erstmal alles erklären. Brauche ich mit den nächsten drei Fragen mich nicht zu beschäftigen. Wenn die Leute aber klar machen können, jawohl, eins bin ich, habe ich, ich habe Frieden mit Gott, stehe in der Blut Jesu Christi, kommt die zweite Frage. Ist die Aufgabe, ist deine Aufgabe, dein Dienst im Reich Gottes klar? Weil wenn du nämlich in deinem Blut Jesu Christi stehst, dann bist du berufen zum Dienst. Ist dein Dienst klar? Ist deine Aufgabe im Reich Gottes klar? Denn ein nicht dienender Christ, den gibt's nicht. Gott beruft uns zu einem Dienst. Der gibt uns Freude und der beschenkt uns mit so vielem, aber der hat auch etwas vor mit uns. Wenn er uns beruft, wenn er Frieden macht mit uns, ja, dann inkorporiert er uns ja in seinen Leib. Also wisst ihr das, Römer 12, 1. Korinther 12, wenn wir berufen sind, wenn wir einen Heiligen Geist haben, dann werden wir zu Glieder am Leib Christi. Und jedes Glied an meinem Körper, deshalb spricht die Bibel so, hat eine Funktion. Dieses Glied hier an meinem Finger hat eine Funktion, diese Nase hat eine Funktion, dieses Ohr hat eine Funktion. Ich, mein Darm, meine Füße, muss ich euch nicht ausführen. So, und wenn ihr inkorporiert seid, dann habt ihr auch eine Funktion am Leib Christi. Und ich hoffe, dass das auch allen klar ist. Also das Erste, was wichtig ist, dass ihr alle Freude habt. Aber wenn ihr Freude habt, weil ihr Frieden mit Gott habt, dann muss auch eure Funktion, euer Dienst klar sein. Also das muss ich sagen, in meinem Leben habe ich immer gewusst, was Dienst war. Ich bin zum Glauben gekommen, paf, war sofort klar, erster Hauskreis, ja, wir brauchen noch einen Mitarbeiter in der Jungschar. Ja, bitte, sitzt du dann da, sagst du, bin ich, klar. So, ich habe immer genau gesehen, halt, was dran war. Halt. Gott hat immer klar gesagt, nicht hier, jetzt musst du da hingehen, jetzt musst du da einen Hauskreis machen, halt nicht, wirst da wie kam, da bist du Pastor, jetzt wirst du da nicht mehr Pastor sein, gehst du da hin, halt nicht. Eines Tages bin ich nicht mehr Pastor, liege ich irgendwo im Altenheim, da sabbe ich nur noch rum, da kann ich vielleicht nur noch beten, und ist das mein Dienst, da bete ich für all die Leute, die ich getraut habe, die ich konfirmiert habe, weiß der Kuckuck was, weiß ich nicht. Ist spannend, mit Gott zu gehen und zu fragen, was ist denn los, was möchtest du von meinem Leben? Gott stellt mich in Dienst. Und manchmal bist du sogar gewürdigt, dass sagt Gott, jetzt darfst du Dienst sein, jetzt pissen dich so ein paar Politiker und so ein paar Leute an, die nennen sich Pastoren, damit die Predigt, die du gehalten hast, 150.000 Mal verbreitet wird in 4 Wochen. Das ist jetzt dein Dienst. Das ist eine Würdigung, wo du sagst, Halleluja, nicht? Bitte, dann mache ich den Dienst auch, ist gar kein Thema, dann halten wir das aus. Also, ist euer Dienst klar? Das ist die zweite Frage. Dienst für Jesus Christus. Dann sagen die Leute auch, wenn sie Ja sagen, geh gar nicht weiter, dritte Frage, sagen die Nein, dann mache ich denen klar, du musst Dienst tun, du bist berufen zum Dienst. Dritte Frage ist dann, bist du brennend in deinem Dienst? Es gibt eine Menge Christen, die ich kenne, die sind berufen, wiedergeboren, haben das verstanden, haben auch eine Aufgabe, haben sogar mehrere Aufgaben. Und manche schon über Jahrzehnte, aber in ihrer Aufgabe, die wird eben so gemacht. Und wenn dann keiner kommt zur Bibelstunde, dann ist man auch nicht traurig, auch kann ich schneller nach Hause, kann ich heute Abend noch das Pokalspiel gucken, halt nicht so nach dem Motto, halt nicht. Und wenn es ausfällt, auch mal nicht schlecht, halt so nach dem Motto, wird halt gemacht, weil alles erwarten halt, aber naja, ich mache so irgendwie mit und wenn ich mich irgendwie rumdrücken kann, wenn Urlaub ist oder wenn ich mal ein bisschen hüstelnd bin, dann kann ich absagen halt nicht. Da ist kein Brennen. Das ist die dritte Frage. Bist du brennend in deinem Dienst? Du bist berufen, für Jesus Christus zu brennen. Nicht nur Dienst zu tun, sondern den Dienst, den du machst, richtig brennst. Ich meine, egal was das ist, wenn der Herr dir gesagt hat, bete für deine Gemeinde, das ist dein Dienst, dann betest du wirklich mit brennendem Herzen. Wenn du nicht brennend bist, dann betest du Gott darum zu sagen, gib mir deinen Geist, dass ich brennend sein kann. Bring das unter das Kreuz und dann lass dich zurüsten. Und wenn es alleine nicht gelingt, geh zu anderen Geschwistern, die mit für dich beten halt. Nicht brennend im Dienst sein. Da leidet auch ganz vieles in unseren gläubigen Gemeinden drum, dass zwar Leute Dienst tun, aber nicht brennen. Nicht? Man macht so nach dem Motto, weil es die Eltern wollten halt nicht oder weil man es eben schon irgendwann angefangen hat. Nicht? Brennen für Jesus sein, das ist ganz wichtig. Und lasst euch bloß nichts einreden von diesen Leuten, die sagen, ja, und nicht überhitzen und ihr macht zu viel und Burnout und all so ein Quatsch. Nicht? Gott schenkt schon die Kraftzulagen, die es braucht. Wir sollen brennen für den Heiland sein halt, nicht? Das ist ganz wichtig. Das vierte ist dann, weil ich frage Leute, die sagen, so Leute gibt's halt, die sagen, jawohl, Punkt 1, klar, bin wiedergeboren, Punkt 2, klar weiß ich, was mein Dienst ist, Punkt 3, klar, was bin ich, brennend, ich könnte noch mehr, ich bin so richtig voll, nicht, da kommt die vierte Frage, hast du deinen Hochmut unter Kontrolle? Das ist dann ein Punkt, nicht, das sind ja auch so Leute, ich sage euch das ganz ehrlich, also ich sage das auch selbstkritisch mir gegenüber, ich bin jemand, da kann mich der Widersacher immer wieder erwischen, ne? Dass der immer wieder sagt, Olli, du bist stark. Du hast doch ein breites Kreuz, auch jetzt bei dieser Geschichte. Ne? Ich habe ja gesagt, 5000 E-Mails. Das Problem, ich sage euch das ganz ehrlich, das waren nicht die Leute, die mich da irgendwo am Rathausplatz, 70 Kollegen, die Jesus dann nicht kennen, dich dann anpinkeln. Das mag ja sein. Schwierig wird's, wenn die Leute sagen, und Sie sind ein guter Pastor. Sie sind stark. Wir bewundern Sie oder wir danken Ihnen. Dann lese ich 10 von diesen E-Mails und dann muss ich die ausmachen, weil ich dann in die Buße gehen muss, weil ich sagen muss, nicht. Ich will mir nicht anhören, was Menschen, die es gut meinen. Ich bin nur ein sündiger Mensch und ich weiß, dass ich hochmütig werde. Ich bin ja stärker als andere. Der hat mich herausgesucht, weil ich ein breiteres Kreuz habe. Ich kann das ja tragen, nicht? Deshalb musst du so, es sind so, ich sage das so ein bisschen spielerisch, aber das ist Hochmut, nicht? Der kommt. Da müssen wir aufpassen. Das kriegt die Gemeinde häufig nicht mit. Aber mit uns macht's was nicht. Und dann sind wir so Vorzeigeleute und wir sind auch noch ganz demütig halt so, aber in Wirklichkeit in uns, das ist der Triumph halt, nicht? Das ist dann ja wieder. Und das ist, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen gibt er Gnade halt. Das ist ganz wichtig. Dazu sind wir auch berufen halt, nicht? Wenn wir im Frieden Jesu stehen, im Frieden Jesu, ist sein Blut alles und unsere Leistung nichts. Alles, was dann gut ist, ist sowieso nur der Heiland halt, nicht? Aber das versucht der Widersacher dann, der versucht auf allen Ebenen die Leute abzuschießen, nicht? Der lässt Leute nicht zu, dass sie wiedergeboren werden, der lässt Leute, die wiedergeboren sind, nicht in Dienst gehen, der lässt diejenigen, die im Dienst sind, nicht brennend sein und die brennend sind, nicht? Der versucht anders ein Beinchen zu stellen, dass er sagt, der lässt sie hochmütig werden halt, nicht? Da müsst ihr aufpassen. Wenn ihr im Frieden Jesu Christi seid, wenn ihr unter dem Blut des Heilandes steht halt, nicht? Dann passt auf, dass ihr nicht hochmütig werdet halt, nicht? Aber, ihr seid berufen zum Dienst, zum Frieden halt, nicht? Und damit seid ihr berufen zum Dienst, zu etwas ganz Wunderbares, zu einer Herrlichkeit, nicht? Und darüber dürft ihr euch freuen, das ist was ganz, 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 ganz Wunderbares. Das ist das Dritte gewesen, zum Frieden wird man berufen. Und das Vierte nun, zum Frieden Gottes sollen wir als Botschafter Jesu einladen. Auch das keine Idee von mir selber, auch da habe ich euch ein Wort mitgebracht, 2. Korinther 5, da heißt es, Gott hat sich selber mit uns versöhnt durch Christus. Hier auch wieder dieses Moment, Gott ist zornig, aber hat sich mit uns versöhnt, das meint jetzt nur die Wiedergeborenen, in Jesus Christus. Und hat uns damit das Amt gegeben, hier wieder unseren Dienst, hat uns das Amt gegeben, dass die Versöhnung predigt. Und das gilt nicht nur für den Pastor, das ist für jeden, für Mann und Frau. Nicht? Wer versöhnt ist mit Jesus Christus, hat das Amt, dass die Versöhnung predigt, eben das Frieden ist zwischen Menschen und Gott. Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. Jetzt kommt's. So sind wir nun Botschafter an Christi Stadt, denn Gott ermahnt durch uns, so bitten wir nun an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott. Das heißt nichts anderes, wenn wir verstanden haben, dass wir Frieden mit Gott haben, dann macht er uns zu Botschaftern und dann sollen wir diese Botschaft in der Welt ausrichten, nicht? Ihr Menschen, lasst euch versöhnen mit Gott, macht Frieden mit Jesus Christus. Und das ist unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe. Wenn ich so über Land komme, nicht in meiner eigenen Gemeinde bin und dann so Bibelabende mache, keine Evangelisation, dann mache ich schon manchmal so einen Test halt auch so bei Gemeinden, dann sage ich immer, ist denn Missionar unter uns? Klappt fast immer. Hebt dann so einer die Hand, weil er mal so ein halbes Jahr bei Wycliffe oder bei der Südosteuropa-Mission gearbeitet hat, aber dann so 100 Hände bleiben unten. Dann sage ich, Leute, ihr habt alle ein Problem. Alle Hände müssen nach oben. Weil ihr alle Missionare seid. Wir sind Botschafter an Jesu Stadt. Du bist Botschafter an Jesu Christi Stadt. Deine Aufgabe ist es, hinzugehen und Menschen das zu sagen, dass sie Frieden machen sollen mit diesem Gott. Dass sie Frieden machen müssen mit diesem Gott. Dass sie unter das Blut des Heilandes kommen müssen, damit dieser Friede ist. Das ist deine Aufgabe. Deine Aufgabe in deiner Schule, deine Aufgabe in deiner Familie, deine Aufgabe in deinem Beruf, vielleicht eines Tages deine Aufgabe in deiner Ehe, keine Ahnung, in deiner Nachbarschaft, wo auch immer. Aber das ist deine Aufgabe. Und nicht ich spreche das zu, liest dir diesen Punkt noch näher. Nachdem sich Gott selber mit uns versöhnt hat, nicht? Dann sind wir Botschafter der Versöhnung. Volkening, der alte Pietistengeneral, der hat gesagt, gerettet sein macht Retter Sinn, gerettet sein macht Retter Sinn, gerettet sein macht Retter Sinn. Das ist so. Wenn du es wirklich verstanden hast, wie super das ist, und wenn du wirklich, jetzt bin ich wieder beim Thema, der Heilige Geist hat dich richtig geflasht, du bist richtig fröhlich, du hast richtig erkannt, was das super ist, aber das musst du richtig überzeugt sein, ja? Das musst du richtig brennend sein, ne? Du musst so richtig, richtig, richtig brennen, ja? Dann kannst du gar nicht anders als missionieren, ja? Schlimm wird's da in der Gemeinde, wenn der Pastor durchgeht und sagt, Morgen zwei Leute ansprechen, übermorgen einen ansprechen, ihr müsst jetzt alle losgehen. Ihr müsst jetzt, so wie bei den Zeugen Jehovas, nicht? 20 Leute die Woche hier aufsuchen. Gut gemeint, schlecht gemacht. Das muss in der Gemeinde so sein, morgens um 4 beim Pastor an der Tür, da muss es klingeln. Da stehen die Leute vor der Tür und sagen, Olli, du bist doch unser Pastor, wo sollen wir denn hingehen? Wir wollen von Jesus erzählen. So muss das sein. Die Gemeinde muss den treiben. Ich habe früher viel mit Hunden gehabt. Ich sage, ich habe jetzt so einen ganz kleinen Hund, so einen Kaninchendackel, der ist nur 3 Kilogramm schwer, nicht? Bevor ich den hatte, hatte ich einen Schäferhund. Den musste ich leider erschießen, wenn er im Internet guckt. Das kann ich dann mal erzählen. Das war die absolute Granate. Mit dem habe ich Schutzdienst gemacht halt. Nicht? Wenn der Hund mit mir am Platz war und der Figurant, also der, der den Dings anhatte, nicht? Der Hund, der hat gebebt am Boden. So war der. So, wenn er den, weil der wollte ran an den, der wollte den beißen halt, nicht? Den musstest du kontrollieren, damit der nicht hochkam. Und das Kommando, damit der voran, das hieß voran, ja? Und dann lief der los. Und wenn der Figurant so in 20 Meter Entfernung war, und du sagst es voran, nicht? Das N hast du noch nicht ausgesprochen, da hatte der Hund den schon gepackt gehabt, nicht? Und genauso muss es im Prinzip sein, dass die Leute so, so musst du brennen für Evangelisation. Du musst kaum das V hören, das M hören, dann musst du schon ran und sagen, und jetzt wird von Jesus erzählt, nicht? Jetzt bin ich Botschafter halt, nicht? Und nicht so nach dem Motto, so jetzt den Hund nehmen, trägst ihn hin, beim Mund auf, dann noch zubeißen halt, nicht? Das funktioniert nicht, ne? Deshalb sage ich ja, das muss richtig in uns drin sein. Und dann sind wir auch missionarisch wirklich, dann sind wir vollmächtig halt. Wenn der Heilige Geist uns füllt. Und das ist eure Aufgabe. Ich werde morgen auch darüber sprechen, was man tun kann, was man selber tun kann, damit der Heilige Geist nicht blockiert wird halt, nicht? Aber das ist wichtig, dass man da hinkommt, dass das wirklich in uns drin ist, nicht? Dass wir wirklich auch nicht anders können, als unablässig nach Wegen zu suchen, wie Menschen in den Kontakt mit diesem Jesus Christus kommen. Dass wir sie einladen halt, nicht? Dass es bei uns bleibt. Und nicht, weil uns ein Pastor scharf gemacht hat oder ein Gemeindeleiter nochmal so halb verpflichtend ins Gebet genommen hat, sondern weil wir das einfach wollen. Wisst ihr, wenn ihr richtig verstanden habt, was es heißt, ewiges Leben zu haben, im himmlischen Jerusalem mit dabei zu haben, Frieden mit Gott, dann will man den Menschen, die um einen rum leben, das weitererzählen. Dann geht das gar nicht anders. Das kann nicht in dir bleiben halt, nicht? Das bricht heraus. Das ist ein Automatismus, der kommt, Botschafter zu sein. Und das ist ein Problem, was wir in Deutschland haben. Das ist das Problem. Wir haben viele Probleme in Deutschland. Ich habe vor einiger Zeit einen Vortrag, habe ich gesagt, halt, das Hauptproblem ist, dass die meisten Pfarrer, die wir haben, nicht wiedergeboren sind. Aber das wäre kein Problem, wenn die Leute, die in Deutschland wiedergeboren sind, das sind nicht viele. Also von den 80 Millionen Leuten sind es nur 3%. Also, aber die 3% würden ja reichen. Die würden ja reichen, wenn die richtig brennend wären. Das Problem ist halt, dass da ganz viele nicht brennend sind. Dass die ihr Botschafteramt nicht ausführen. Die gehen gerne in die Bibelstunde, die sprechen auch mal irgendwo ein Gebet, nicht? So nach dem Motto, wenn Evangelisation ansteht, halt, nicht? Wir haben bei uns im Oktober eine Evangelisation, da werden wir auch wieder Gebetsteams bilden, und dann werde ich immer wieder in der Gemeinde sagen müssen, betet bitte für die Menschen. Ihr alle kennt doch in eurem Umfeld nicht wiedergeborene Leute. Da müsst ihr für beten. Und dann beten die auch, nicht? Und ich weiß dann, wie die Gebete zum Teil aussehen halt, nicht? Da wird morgens 10 Minuten gebetet, für die Tochter, für den Ehemann halt, nicht? Für die Krampfadern, die man sich rausmachen lässt, alles. Und dann auch noch so ein Halbsatz, ja, und bitte den Heini Müller neben uns, den führ auch zum Glauben. Und dann geht das weiter, nicht? Und natürlich, wenn Pastor Latzel dann so ein paar Einladungszettel macht, dann gehen die auch hin, geben dem Heini Müller auch einen Einladungszettel halt, nicht? Und hat man seine Christenpflicht getan, meine Güte, man war ja Botschafter. Aber wisst ihr, das sind Dinge, da bin ich fest schon überzeugt, wenn hier in diesem Raum, wir alle, die wir jetzt sind, wenn wir, ich weiß gar nicht, sind jetzt 80 Leute hier oder sowas halt nicht, wenn wir hingehen würden, und wir sagen, im nächsten Jahr, jetzt im nächsten Jahr, bis nächstes Jahr, 6. März, treffen wir uns 2016 hier wieder, und jeder nimmt einen mit ins Gebet, einen, den er kennt, der nicht wiedergeboren ist. Und für den beten wir 10 Minuten jeden Tag. Nur für den, um Erweckung. Und am besten nicht nur ich alleine, ich nehme meine Freunde mit dazu. Wir beten jeden Tag dafür, wir beten, 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 beten. Und ich ringe mit dem wirklich, nicht mit ihm persönlich, sondern mit Gott über diesen Menschen halt. Und dann gehe ich auch irgendwann am halben Jahr mal hin und spreche den an und lade den ein und versuche den. Und wir würden in einem Jahr wiederkommen und dann würden wir Dinge erzählen. Glaubt mir, da würden wir hier große, große Erweckungsgeschichten erzählen. Das Problem ist, dass die meisten von uns das nicht machen. Die sind nicht brennend. Denen ist das in Wirklichkeit, ich sage euch das so deutlich und ich hoffe, dass ich einigen Unrecht löse, vielleicht ein paar aufstehen und sagen, also für mich nicht, also das, was du da erzählt hast, das passt nicht halt, nicht? Denen ist das scheißegal, dass die Menschen um einen herum verloren gehen. ärgern sich vielleicht noch über den Mitarbeiter, den man bei der Firma hat, weil dem man mal so ein paar dumme Sprüche macht, darüber, dass man in die Kirche geht oder sonst irgendetwas. Aber dass man ein brennendes Herz für den hat, dass man sagt, der geht verloren und für den will ich streiten. Hast du dir vielleicht schon mal gedacht, dass du bei so manchmal bösartigen und einen mobbenden Menschen gerade da stehst, weil Gott dich da als Botschafter hingestellt hat? Nicht, dass du guckst, was die Menschen dir tun, die sind genauso schlecht wie alle anderen auch, aber dass du einen Auftrag an denen hast, dass du Botschafter bist, du sollst denen den Frieden Gottes bringen. Und gerade weil die so eklig sind, hat er dich als Spitzenkraft dahingestellt, aber du verweigerst dich in deinem Dienst. Das ist ganz wichtig, zum Frieden Gottes sollen wir als Botschafter anrufen, egal wo wir stehen, egal wo wir sind. Und das ist wichtig, dazu möchte ich euch Mut machen halt. Aber das funktioniert auch nur, und jetzt verweise ich schon auf das, was wieder morgen kommt, nicht, wenn wir wirklich voll des Heiligen Geistes sind halt nicht, dass das passiert. Aber alles, was letztlich Heiligung angeht halt nicht, Gesamtthema dieses Wochenendes halt nicht, hat letztlich damit zu tun, dass wir A, merken, dass wir im Frieden mit Gott sind, aber dass diese Freude über diesen Frieden, zu dem wir berufen worden sind, uns dann eben auch dazu führt, dass wir als Ergebnis zu anderen hingehen. Und dann wirklich ganz fröhlich vom Heiland Jesus Christus erzählen. Das ist der dritte Punkt zum Friede Gottes halt. Zum Friede Gottes sollen wir als Botschafter Jesu einladen. Übrigens, die Jünger, von denen hier, zu denen Jesus hingegangen ist, nicht, den sagt er auch, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch nicht. Jesus ist gesandt worden, hat den Jüngern das gesagt, die haben das erkannt und dann mussten die Jünger rausgehen, nicht? Und haben in dieser verlorenen Welt mit all den Folgen das ausgebreitet halt nicht, dass die dann Botschafter waren, die Apostel. Der Friede Gottes, der Friede mit Gott, erstens, der Friede Gottes ist etwas anderes als der menschliche Friede. Zweitens, der Friede Gottes wird dem zuteil, der unter dem Blute Jesu steht. Drittens, zum Friede Gottes wird man berufen. Und viertens, zum Friede Gottes sollen wir als Botschafter Jesu einladen. Punkt. Habt ihr Fragen? Dann los.
Ist die Berufung das Gleiche wie Erwählung?
Das ist nochmal ein Stück weit auch von den Begriffen im Neuen. Also die Frage war gerade, ist Berufung und Erwählung dasselbe? Also da gibt es zwei unterschiedliche Begriffe im Neuen Testament und das ist tatsächlich etwas Unterschiedliches halt. Die Erwählung zum Heil ist das eine, aber auch die besondere Berufung zu einem Dienst nochmal davon zu unterscheiden halt, nicht? Ich würde sagen, dass das eine aus dem anderen herauskommt. Du wirst erwählt von Gott. Und dann wirst du berufen zu einem speziellen Dienst, zu einer speziellen Aufgabe. Aber die Erwählung ist längst vor Zeiten geschehen halt und dann geht die Berufung an dich selber in dein Leben halt.
Gilt diese Berufung also nur zum Heil oder gibt es auch Berufung und Erwählung?
Unheil. Ja, das ist eine ganz spannende Frage. Das ist die Frage nach der doppelten Prädestination. Also wenn ich mir jetzt hier hinstelle als lutherischer Theologe, wenn ich dann ganz sauber nach den lutherischen Bekenntnisschriften abarbeite, dann würde ich sagen, Gott beruft nur zum Heil und das andere müssen wir offen lassen. Also ich würde auch ganz klar von einer Berufung und auch einer Erwählung sprechen, aber zum Heil. Der reformierte Theologe, ein Calvin, der würde sich hinstellen und sagen, Gott beruft sowohl zum Heil wie zum Unheil und könnte dafür auch Bibelstellen deutlich machen. Ich kann in letzter Konsequenz Gottes Handeln nicht beschreiben. Ich würde auch eher dem Reformierten zuneigen. Aber ich möchte euch eine Beispielgeschichte sagen, die eben das Schwierige ist für mich. Und zwar Ninive. Gott schickt seinen Propheten, den er berufen hat, zu einer Aufgabe. Das ist auch ganz interessant. Nicht erst arbeitet er den Propheten das ab, halt nicht? Dein Auftrag, also der Mann Gottes kriegt einen Auftrag, geht nach Ninive und gibt denen folgende Botschaft. In 40 Tagen geht diese Stadt unter. Dann haut der ab. Der hat einen Job. Der ist berufen zu einer Sache und Gott hat ihn auch vorherbestimmt zu einer Aufgabe. Dann haut er ab und dann, das macht er dann ja auch auf dem Schiff klar, der sagt dann, jetzt könnt ihr machen, was er wollt, es geht hier um mich, schmeißt mich ins Wasser, dann habt ihr Ruhe. Das hat er schon verstanden, nicht? Er wird ins Wasser geschmissen, dann ist er 3 Tage im Bauch des Fisches und dann sagt er, okay, ich gehe dahin. Und dann verkündigt er das. Und das ist eine Unheilsbotschaft. Das ist ja keine Sache, wo er sagt, ja, wenn er jetzt nochmal Buße tut, dann wird es besser werden, sondern, das ist das Wunderbare, Gott hat diese Stadt Ninive vorherbestimmt zum Untergang. Das lässt er durch seinen Propheten ganz knallhart ausdrücken, nicht? In 40 Tagen geht diese Stadt unter. Bums. Das ist das Wort Gottes. Das ist auch die einzige Predigt, die der hält, ne? Und dann passiert es, dass die Leute in die Buße gehen und Gott sein angekündigtes Urteil korrigiert.
Aber
das ist
ja nicht
angelegen. Genau, das ist die Krux, wo du sagst. Genau das ist die Frage. Natürlich hat Gott das vorherbestimmt. Natürlich wusste Gott auch, dass die sich retten werden. Das ist der allwissende Gott. Aber das sprengt unser Denken dabei. zu sagen, das ist, ich würde sagen, ja, es gibt eine doppelte Prädestination, aber unter diesem Vorbedingung halt, dass ich sagen muss, ja, dieser Gott hat noch andere Denkweisen. Das ist die Erkenntnis, die ich als Theologe hatte. Also ich habe, als ich angefangen habe, Theologie zu studieren, habe ich angefangen, mir so einen Zettel zu machen. Ich hatte die Ansicht, ich packe alle meine dogmatischen Erkenntnisse drauf. Dann habe ich den Zettel da und die Verbindungen gezogen und den Zettel zusammengeklebt und alles beieinander gemacht. Und ich hatte hinten ein Riesending halt, nicht so zusammengeschrieben, wo ganz viele tolle Erkenntnisse drauf waren. Und irgendwann, zum Ende des Studiums, ist mir klar geworden, das ist alles, bricht alles. Du kannst Gott nicht verstehen. Ich schaffe es nicht. Bei allen Aussagen, die ich auch über diesen Gott tun kann, sagen kann. Aber ich bin nicht Gott. Und er ist immer noch viel größer als all meine begrenzte Erkenntnis. Das, was Paulus sagt, nicht? Jetzt den sehen wir durch ein verschwommenes Bild. Ja, und ich werde natürlich nach wie vor klar zur Lehre der Bibel stehen. Aber Gott in seiner letzten Konsequenz zu erklären, kriegen wir nicht hin. Hiob, nicht in dem Wettersturm halt, nicht? Da haben wir, das ist ja das Tolle in diesem Hiob-Buch, nicht? Wo die Freunde versuchen zu erklären, wie alles funktioniert und alles, nicht? Und dann kommt Hiob, nicht? Und dann sagt er, nun gürte dich wie ein Mann. Und dann dekliniert Gott ihn durch. Und sagt er, ich bin gar nichts, ich habe nichts verstanden, null. Und das ist letztlich Theologie. Wenn du wirklich weit gekommen bist in der Theologie, also im Nachdenken über Gott, also jetzt nicht, dass du an der Uni-Theologie stehst, sondern wenn du nachdenkst über Gott, dann kommst du irgendwann hin zu sagen, ich habe gar nichts verstanden. Aber das Einzige, was ich mitkriege, ist, das Wort ist wahr und der Heiland hat mich lieb halt. Und das reicht vollständig. Und ich kann ab gewisse Dinge ihn nicht mehr erklären. Ich habe eben davon gesprochen, von dem Kulturprotestantismus, den es gegeben hat. Das war eine Theologie in der Folge Schleiermachers, die über 100 Jahre die evangelische Theologie in Deutschland beherrscht hat und auch vieles kaputt gemacht hat. Und dann kam der Erste Weltkrieg und nach dem Ersten Weltkrieg schreibt Karl Barth, den Namen habt ihr vielleicht schon mal gehört, ein ganz wichtiges Buch, den Römerbrief 1919. Und das ist der Beginn der dialektischen Theologie. Und der hat da so eine Grundaussage, hat dann so einen Aufsatz mal gehalten, so einen Vortrag gehalten, der hieß die Aufgabe der Theologie. Und da sagt er drei Kernsätze. Das erste ist, für Pfarrern hält er den. Wir sind Pfarrer und wir müssen von Gott predigen, von Gott reden. Das ist erst unsere Aufgabe. Das zweite ist, wir sind aber Menschen und können von Gott nicht sprechen. Das ist die zweite Voraussetzung. Und die dritte ist, wir müssen beides zusammenhalten. Dass wir es tun müssen, aber gar nicht können und damit Gott die Ehre geben. Das ist letztlich unsere Krux. Alles andere, sagt Barth an, ist dagegen ein Kinderspiel. Und genau das ist es letztlich auch zu sagen. Natürlich können wir uns über diese Dinge wie Prädestination Gedanken drüber machen. Und ich habe auch einen Standpunkt. Aber in letzter Konsequenz muss ich immer wieder sagen, er allein, der Schöpfer, der Allmächtige, weiß es und kann es halt nicht. Weil ich immer wieder Dinge, die ich gar nicht erkenne. Ich kann jetzt zum Beispiel auch Trinität. Ich kann, was ich eben schon sagte, Dreieinigkeit, kann ich bis zum Stück weit erklären. Dann sagen wir die Konfirmanden im Konfirmandenunterricht, ja, aber Olli, so richtig verstanden habe ich es nicht. Dann sage ich dir, wisst ihr, ich auch noch nicht. Das ist tatsächlich so. Das geht über mein Denken hinaus. Ich bin auch dreidimensional beschränkt. Und ich sage euch, wehe denen, die auch nicht mal sagen, in der Lage sind, ich kann es letztlich nicht wissen, die alles wissen, wie der liebe Gott ist, in Anführungszeichen. Das wird schwierig. Das geht gar nicht, nicht? Wir sind nur kleine Menschen. Und so gut wir auch die Bibel kennen, und das ist wichtig, die Lehre, und da immer wieder zu studieren, trotzdem bleibt es alles auch ein Stück weit Stückwerk, weil wir mit dem ewigen Heiligen zu tun haben, halt, nicht? Und das ist eine Sache, die wirst du auch, wenn, ihr seid ja auch einige von euch Prediger halt, nicht? Aber wenn ihr drin seid, dieses kriegst du immer wieder, nicht? Dass du dann Texte auslegst und auf einmal denkst du, wow, bei allem, was ich verstanden habe, aber ich habe hier mit dem Heiligen und Ewigen zu tun. Das ist viel größer. Das überspringt alles, was ich mir vorstellen kann. Und das eben auch bei dieser Frage nach der Prädestination. Ich würde sagen, ja, es gibt auch nach meiner Erkenntnis diese Vorherbestimmung zum Unheil, etwa bei Judas. Ne? Judas muss es tun. Der ist vorherbestimmt zum Unheil. Der konnte nicht anders. Der musste das erfüllen. Jesus fordert ihn geradezu auf. Halt, nicht? Und trotzdem muss ich es immer wieder der vorläufig... Genau. Da sagt er, das ist eine Sache, so schlimm ist diese Sache, die der erleben muss halt, nicht? Und das ist sein Dienst, den er tun muss halt, nicht? Das so ist er vorherbestimmt halt, ne? Und das Tolle ist, wenn ich dann das sehe, dann kann ich natürlich Gedanken machen, warum ist Gott so? Das werde ich nie verstehen, so wie bei Hiob. Aber zu sagen, dass er für mich auf Golgatha gestorben ist, das macht mich dann wieder richtig glücklich.
Olli, da gibt es ja einen Begriff, zum Beispiel, ich habe viele berufen, wenige auserwählt. Zu was soll man denn, ist jetzt so gemeint jetzt? Ist das jetzt zum Beispiel, ich habe viele berufen zum Heil, aber zum Apostelamt als
Beispiel, zum Beispiel. Wenig erwählt? Genau, auch da ist wieder genau der Punkt zu sagen, auch es gibt gewisse Dienste, da muss Gott wirklich auch eine Erwählung geschenkt haben, zu sagen. Also eine Gemeinde, wo ich jetzt angetreten bin in der Gemeinde, halt, also ich wollte da nie hin. Ich wollte nie nach Bremen, wollte da nie Pastor werden, obwohl es eine super Stelle ist. Und irgendwie haben sich damals, als die Stelle frei war, 25 Mann beworben. Problem war in unserer alten Gemeinde, da lief es richtig gut. Die haben jetzt die Kirche angebaut. Also da, das ist richtig klasse, da ist so Erweckung, also nicht, weil ich da war, da waren vor mir gute Leute, das ist jetzt ein guter Mann, da knallt es richtig ab. Aber da war es so, als ich da war, sollte ich aus dem Pfarrhaus ausziehen. Wir brauchten das Pfarrhaus für es. Dann haben die gesagt, kauf dir ein Haus. Ja, habe ich gesagt, super, statt 1.000 Euro Miete bezahlen, Pfarrhaus kostet richtig Geld. Super, dann hat man schon Pfarrhaus alles gehabt, nicht? Und ich wollte, am nächsten Tag wollte ich die Urkunde unterschreiben. Da habe ich Gott nochmal gesagt, Herr, wenn das nicht sein soll, dann mach bitte die Türen zu. Und dann hat Gott das genau geführt halt nicht, dass das mit Bremen kam, wo ich nicht hin wollte, aber egal. Als ich dann eingeführt wurde in mein Amt, dann hat mir da der Kirchvorsteher die Formel vorgelesen, hat er gesagt, bist du, Olaf Latzel, davon überzeugt, dass Gott dich berufen, auserwählt hat zu dem Dienst hier bei uns in der Gemeinde? Dann musst du Ja sagen. Und das konnte ich sagen, weil ich das genau gemerkt habe. Und das ist eine Sache, nicht zu allen Diensten, das ist ganz wichtig, bist du berufen und auch auserwählt, gewisse Dinge zu machen. Und das ist eine Ehre, auch zum Beispiel, wenn du Ältester deiner Gemeinde wirst. Oder vielleicht wird der eine von euch auch Pastor oder sowas. Aber du bist, dass du auserwählt bist halt. Das spürst du, dass du berufen bist halt, nicht? Da hat Gott genau seine Leute vorherbereitet halt, ähnlich wie Paulus, ne? Der sucht sich seine Leute aus, nicht? Das ist ja auch wieder so eine Sache. Berufung und Erwählung, ne? Der Typ ist der allermieseste Hund von allen, ja? Also, das ist so, wir würden sagen, sowas, was ich irgendwie so, der Führer des IS, ne? So, stell dir mal vor, der käme jetzt hier angelaufen, hier dieser Typ da. Jetzt draußen klingelst, dann wird sagen, ja, ich stehe jetzt hier, ich habe mich gestern bekehrt, würde gern bei euch mitmachen. Hab gehört, ihr seid gläubige Leute, dann kommt auch noch der Chefbruch, würde ich mir gern anhören. Dann würde man sagen, hallo, das ist so ein Trick. Der hat das so einen Bombengürtel, oder? Nee. So müssen wir uns das vorstellen, war das mit dem Paulus, ja? Der Typ, der mit Morden und Schnauben gegen die Gemeinde drohte, der Leute gefoltert hat, der Christen dazu gebracht hat, dass sie abgefallen sind, nicht nur ermordet hat, sondern auch Jesus verleugnet hat, der kommt zum Glauben. Und der ist ja dann blind und dann wird Hananias, Topmann, der Jünger, vorjährig, der wird dann berufen, sagen, geh hin zu diesem Mann. Ja, Gott gibt den Befehl, der sagt Hananias, kurz Moment mal, da liegt ein Fehler vor, ja, so ist das wirklich drin. Der nicht. Und dann erklärt Gott das, sagt, der ist genau mein, das sagt er, mein auserwähltes Werkzeug. Der muss es tun. Der ist genau dazu vorherbestimmt. Und warum der? Ich habe mir darüber Gedanken auch gemacht bei diesem Paulus. Ich bin fest, Paulus spricht ja von so einem Stachel im Fleisch, da behaupten manche Exegeten, das sei irgendwie eine Krankheit gewesen. Ich bin der festen Meinung, dass das, was Paulus gemacht hat, dass der so gelaufen ist wie ein Wahnsinn. Da muss ich mir vorstellen, was er auf den Missionsreisen gemacht hat. Der ist da mit Schuhen rumgelaufen, da würden wir nicht mal in den Garten mitgehen halt, ne? Da hat er Tausende von Kilometern gemacht, von Gemeinde zu, wie ein Getriebener. Und als er den ganzen vorderen Orient, da wollte er nach Spanien. Für mich gibt es nur eine Erklärung. Als er zum Glauben kam, da hat er erkannt, was er für etwas gemacht hat. Er nennt das ja auch mal in Philipper 3 den totalen Dreck, den er vorher hatte. Ne? Er hat Menschen getötet und hat Menschen zum Abfall gebracht, dass sie Christus verleugnet haben. Und dieses war der Stachel, das war die Sache, diesen Stachel, den er hatte. Nicht? Das wusste Gott natürlich. Und deshalb musste der marschieren. Der musste marschieren, auserwähltes Werkzeug, nicht? Das ist genau dann Paul, der muss es machen halt, genau der. Das hat Hananias nicht erkannt, ganz im Gegenteil, er hat gesagt, geht nicht, ne? Aber Gott hat ihn auserwählt halt, nicht? Und hat genau ihm auch die Berufung geschenkt, dass er das erkennen konnte halt, nicht? Und das ist auch wichtig, auch wenn ihr Ämter annehmt halt, nicht? Dass ihr wirklich merkt, es ist von Gott. Nicht, weil mich jetzt die Gemeinde gebeten hat, sondern es ist Gott. Und Gott bestätigt das. Gott bestätigt das, Gott spricht ganz klar, das ist überhaupt gar keine Frage, spricht ganz klar zu seinen Leuten, wenn Dinge sein sollen oder nicht. Das ist irre. Das ist irre, wie Gott Dinge bestätigt hat. Da könnt ihr euch darauf verlassen, wenn ihr dann danach fragt, soll ich oder soll ich nicht. Da wird es auch morgen darum gehen zu sagen, wie erkenne ich den Willen Gottes, ist ja auch eine Frage bei der Heiligung zu haben. Gott spricht ganz klar, überhaupt. Ich habe noch nie das Problem gehabt, weder für mich selber noch in der Seelsorge, mit Menschen klar denen sagen zu können, was ist denn dran für euer Leben. Problem war, dass die Leute nicht gehorsam waren halt. Aber da kommen wir morgen zu. Ich laber immer zu viel. Ne? Wenn ich Antworten gebe, dann sind das auch mal so, dann fragen die Leute nicht mehr.
Du hattest gesagt, dein war in Anfang aber nicht für alles. In Epheser 5, Vers 20 steht aber, dass wir für alles sein können. Das ist irgendwie alles.
Nein, warte mal, das war, sei dankbar in allen Dingen. Das heißt ganz genau in allen Dingen. Das meint aber davon im Griechischen, da bezog ich mich auf dieses Thessalonicher Wort, in allen Dingen zu sagen, dass wir fröhlich sein sollen in allen Dingen und dass wir dankbar sein sollen. Das ist auch ganz wichtig. In allen Dingen, auch wenn du eines Tages Mutter wirst, ich weiß nicht, bist du auch Mutter, nimm mal, du verlierst dein Kind. Das ist was ganz Furchtbares. Trotzdem in diesen Situationen nicht die Dankbarkeit zu verlieren. Nicht dankbar zu sein, dass mein Kind gestorben ist, aber nicht zu vergessen, Gott dem Allmächtigen dankbar zu sein. Sei dankbar in allen Dingen, nicht für alle Dinge halt, nicht die Dankbarkeit nicht zu verlieren, weil das ein unglaublicher Bewältigungsmechanismus für das Leid in der Welt ist. Du erlebst was Schlechtes, was Schlimmes in deinem Leben. Du wirst krebskrank, du verlierst dein Kind, deine Ehe geht kaputt halt nicht. Und dann bist du total depressed. Und weißt du, was das Einzige ist, was dir aus manchen Dingen rauskommt? Die Dankbarkeit gegenüber Gott. Und das ist was ganz Wichtiges. Das ist so ein Geheimnis der alten Brüder. Die sagten immer, nicht danken macht wanken. Gott loben zieht nach oben. Und zwar richtet dich wieder auf. Das ist ein tiefes Geheimnis. Und ich kann dir das nur so aus der seelsorgerlichen Begleitung sagen, die ich erlebt habe und erfahre. Menschen, die gläubig sind und die Schweres erleben, kommen wieder hoch, weil sie dankbar sein können. Nicht für das, was sie vielleicht erlebt haben, gerade in einem schlimmen Todesfall oder sonst, aber weil sie sehen, was der Heiland für einen getan hat, wo andere Dinge dafür sind. Das ist ein ganz wichtiges Prinzip zu sagen, dankbar zu bleiben, halt, egal was passiert. Das ist ganz wichtig. Du musst Gott nicht, das wäre pervers zu sagen, danke, dass dir jetzt gestorben ist, mein Kind, dass du so geliebt hast. Das nicht. Das verlangt Gott auch nicht. Aber dass du trotz des Todes deines Sohnes dankbar sein kannst für das, dass du zum Beispiel wissen darfst, dass dein Kind im Himmel ist halt nicht. Das ist was ganz Starkes. Also ich sage immer wieder, das ist auch ein Standardspruch von mir, Pastor ist ein super Beruf, das ist ganz klasse, der wird dann richtig beschissen, wenn du Kinder beerdigen musst. Also wunderbar, weil so bei euch abends Vortrag zu halten, alles prima, aber glaubt mir, Beerdigungen, wenn die ein bisschen schwierig werden, so was weiß ich, alles so unter 50, und ganz beschissen wird so bei Kindern, kleinen Kindern. Wenn er dann in die Beerdigungshalle reinkommt, die sind dann immer voll, da ist die ganze Grundschule da, der Kindergarten ist da, alle sind nur am Heulen. Dann gehst du rein und dann musst du diesen Menschen irgendwas sagen. Du Olaf Latzel, ich kann dir nichts sagen. Jesus, der kann eine Menge sagen. Und wenn du dann erlebst, das sind Dinge, da läuft es dir eiskalt den Rücken runter. Ich habe mal jemanden beerdigt, einen kleinen Jungen. Und das war, die haben ihren Jungen geliebt, die Eltern. Da hat mir abends der Vater eine SMS geschrieben und hat gesagt, Olli, ich danke dir für diese Predigt. Der furchtbarste Tag an unserem Leben wurde der schönste, weil wir dankbar wissen dürfen, dass unser Sohn im Himmel ist. Das ist nicht irgendwie gespielt, das ist ganz stark. Und das ist das, was der Heiland tun kann. Aber was nur der Heiland sehen kann, dass du sagen kannst, es gibt immer wieder, egal wie dunkel es hier wird in dieser Welt, Grund zur Dankbarkeit, dass wir loben und danken können. So konnten auch die ersten Christen in Rom in den Zirkus gehen halt, nicht? Da haben die Leute gestanden, haben gesagt, was ist denn hier los? Die werden jetzt hingerichtet, da frisst gerade der Löwe dieses Kind auf, die Mutter singt zur Ehre Gottes, da haben sich Leute bekehrt drüber halt, nicht? Aber das geht nur, wenn wirklich der Heilige Geist in dir ist und das tatsächlich zeigt. Das meint dieses, wo ich es eben sagte, halt nicht dankbar in allen Dingen, aber nicht für alle Dinge halt nicht. Das wäre pervers zu sagen, danke, dass jetzt mein Kind vom Löwen gibt. Das verlangt Gott nicht von uns. Aber das ist in jedem Punkt, wenn du Christus hast, wenn du dann am Kreuz stehst, Grund zur Dankbarkeit hast, nicht? Das ist was ganz Wunderbares.
Das ist wie mit Amos zu begründen, ist auch ein Unglück in der Stadt,
wo der Herr nicht tut.
Ja, und das heißt dann so viel, als wenn es der Herr getan hat, zugelassen hat, dann dankst du auch. Und du sagst, Herr, du weißt, warum das war.
Wenn du den Blick haben kannst, und das ist ganz wichtig, genau, dass du weißt, der Teufel hat natürlich Macht in dieser Welt, aber der Teufel ist ein Geschöpf Gottes. Und er wird einkassiert. Am Ende der Zeiten wird er in den feurigen Pfuhl geworfen. Die Leute denken immer so nach dem Motto, im feurigen Pfuhl, da ist der Teufel und grillt die Leute. Mitnichten. Im feurigen Pfuhl wird der Teufel gegrillt. Ja, der wird gequält. Für alle Ewigkeiten. Und er ist ein gefallener Engel. Ist ein Geschöpf Gottes. Ist nicht wie bei Yin und Yang, dass hier Gut und Böse gegeneinander kämpft. Das ist längst entschieden. Das Gute wird siegen. Jesus siegt. Jesus bleibt Sieger. Das ist ausgemacht halt, nicht? Und wir haben Anteil an dem Sieg. Das ist das Tolle, ne? Sagen. Klar geht's noch ein bisschen heiß her. Aber das ist etwa so wie in so einem Hollywood-Schinken halt, nicht? 89. Minute, nicht? Also der Held hängt nur noch mit einem Arm am Kran und seine Geliebte irgendwo wird gerade aufgehangen und der Böse stand zu triumphieren, aber bei Minute 92 ist alles wieder gut, nicht? So ist es im realen Leben nicht, aber bei Jesus ist es so halt, nicht? Am Ende wird alles gut.
Man kann ja das gutes Beispiel gerade, was du gesagt hast, zum Beispiel mit Kind und so weiter, ja? Man kann zum Beispiel hier nehmen. Seine Frau hat ihn schon beschuldigt und sagt, sag ab von deinem Gott und stirb. Er sagt, was? Du redest, wie eine närrische Frau redet. Wir haben Gute so viel bekommen und jetzt sollen wir nicht danken für das. Und sagt, Gott hat es gegeben,
gelobt,
gelobt sei der Name des Herrn. Guck, und das ist gerade das für alle Dinge, ne? Wie du gerade das gesagt hast.
Ich kann euch nur eins sagen, also man kann ja Gott nicht beweisen, das habe ich eben schon gesagt, nicht wie 4x4, 16 ist. Aber ich würde gerne Leute, die Gott nicht kennen, mitnehmen, wenn ich das könnte, zu Trauergesprächen. Und das erlebst du immer wieder. Du kommst in Trauerhäuser rein, ich bin in einer Volkskirche Pfarrer, da kommst du auch zu Leuten, die kennen Jesus nicht. Und die machen Schlimmes durch. Die verlieren den Ehemann, das ist der Vater halt, nicht? Drei kleine Kinder da, der ist beim Arbeitsunfall gestorben. Da kommst du rein, da ist Trostlosigkeit. Da ist nichts. Die sind kaputt und du erlebst genauso furchtbare Dinge bei Menschen, die haben Jesus. Und da kannst du es greifen, wo da ein Unterschied ist. Wie angesichts des Machts des Todes, und da stehen wir alle unter diesem Damoklesschwert, nicht? Wie bei dem einen Hilfe ist und bei dem anderen nur noch das Elend. Das ist greifbar. Nicht, dass die anderen auch traurig sind, aber da ist noch was, wo es weitergeht halt, nicht? Und bei dem anderen triumphiert der Tod. Und da kann man, wenn man das erlebt hat, da kann man sagen, danke, 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 dass wir den Heiland Jesus Christus haben dürfen. Danke, dass wir über den Tod Sieg haben, nicht, dass wir diese Perspektive haben. Das ist so großartig, das ist so stark. Und das wollen wir weitererzählen, ne? Denn das ist furchtbar mitzuerleben, wie Menschen darunter zerbrechen unter diesen Dingen. Und lasst euch nicht irgendwie, das dürft ihr mir auch glauben, ihr seid ja ein bisschen, die meisten zumindest lebensjünger als ich, lasst euch nur nicht von der Welt irgendwelche Dinge krumm und klein reden. Wenn die mit ihren Philosophien und ihren Weisheiten kommen und von wegen, ich habe keine Angst vorm Tod und ach, und ich habe doch alles im Griff und Hauptsache nicht lange leiden. Wenn du Pfarrer bist, frag Schäffbruch, nicht, der hat noch mehr erlebt, aber ich habe auch 10 Jahre Notfallseelsorge gemacht, habe das erlebt, wie Leute verreckt sind und gestorben sind, nicht? Und dann ist nichts mehr mit der großen Fassade, wenn dann auf einmal es heißt, jetzt ist dein letztes Stündlein gestorben. Und wenn Leute kommen und ohne Jesus Christus in den Tod gehen und du denen versuchst, noch was zu bringen, die können es nicht annehmen und da ist nur das Elend und das Geschrei. Und ich habe es anders genau erlebt, Leute, die sind auch mit Anfang 50 gestorben, die hätten auch gerne noch gelebt halt nicht und die sind fröhlich lächelnd hinübergegangen. Das ist greifbar. Lasst euch da nichts vormachen. Da wirklich, die erzählen uns alles Mögliche halt nicht und die Glitzerwelt, die kommt und das sieht alles so bunt und so schön aus. Bitte glaubt denen nichts halt nicht. Wenn dann der Tod zieht und kommt und macht oder die Krankheiten und der Krebs und alles und die Dinge sind zerstört oder ihre Ehen sind kaputt gegangen, dann ist das große, große, große Elend. Und da ist nichts. Trostlosigkeit. Und wir haben immer Jesus. Wir leben auch diese Dinge, aber wir haben Trost. Und das ist stark.